BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In der vorletzten Woche haben wir gesehen, dass Degrowth, also der Verzicht auf Wachstum, dem Klima wenig bringt und im Gegenzug aber erheblichen sozialen und gesellschaftlichen Schaden verursacht. In der vergangenen Woche haben wir gesehen, dass die zunehmende staatliche Steuerung das Ziel ebenfalls nicht erreichen kann, sondern im Gegenteil sogar dazu führt, dass wir letztlich in die Unfreiheit marschieren. Was soll getan werden? Ja, wir müssen auf Technologien setzen. Und dieser Podcast hatte den Ruf, immer so kritisch und negativ zu sein. Und deshalb heute mal eine Ausnahme. Ein optimistischer Podcast. Wir blicken mal auf beispielhaft zwei Technologien, die dabei helfen können, die Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen. Ich finde das spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zum heutigen Schwerpunktthema kommen, kann ich mal einige kurze Anmerkungen zur Nachhaltigkeit der deutschen Politik nicht verkneifen. Beginnen wir mit einer Meldung, die ich in der Bild-Zeitung gelesen habe. Und zwar der Meldung, dass das Bundesland Schleswig-Holstein mal so nebenbei die ohnehin viel zu kleine Rücklage für künftige Pensionslasten der Beamten plündert. Die Bild im bewährten Ton schrieb Folgendes.
1 Milliarde Euro muss in Schleswig-Holstein bis 2030 im Haushalt gespart werden. Darum bricht die Landesregierung jetzt mit einem Tabu. Im Norden müssen Rücklagen aus dem Versorgungsfonds für ehemalige Beamte geplündert werden. Ministerpräsident Daniel Günther ist bedrückt. Er erklärt, die Haushaltslage ist ernst. 2025 sei eine Lücke von rund 580 Millionen Euro zu schließen. In den Folgejahren sollen je 200 Millionen Euro eingespart werden. Darum greift die Landesregierung jetzt mit voller Hand ins Sparschwein für schlechte Zeiten. Denn der Versorgungsfonds war eingerichtet worden, um auch in schwierigen finanziellen Lagen Pensionsleistungen für die Beamten des Landes zahlen zu können. Möglicherweise wird der mit rund 1 Milliarde Euro gefüllte Topf sogar ganz geleert.
Ein Beispiel dafür, wie heute Politik gemacht wird. Faktisch macht das Land Schleswig-Holstein hier neue Schulden. Und zwar bei sich selbst. Denn die Lasten zukünftiger Haushalte werden höher sein, dann, wenn die Pensionszahlungen erfolgen. Das zeigt erneut, dass die Politiker wie die oft bemühten Hunde sind, die man beauftragt hat, auf den Wurstvorrat aufzupassen. Und es zeigt übrigens auch, dass das für alle Parteien gilt, haben wir es doch hier mit einer Koalition von Union und den Grünen zu tun. Übrigens, die wahren Pensionslasten von Schleswig-Holstein dürften weitaus größer sein. Ich habe gesucht im Internet, um herauszufinden, ob Schleswig-Holstein eine Bilanz erstellt und hatte nichts dazu gefunden. Nach einer Studie aus dem Jahr 2021 machen dies bis jetzt nur die Bundesländer Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg und Hessen. Und in diesen vier Ländern wurden bisher nur 2-4% der Pensionsverpflichtungen wirklich zurückgelegt in Form von Geld in Sondertöpfen. Schleswig-Holstein hat es auch gemacht. Wir wissen aber nicht, wie groß die Verpflichtungen gesamthaft sind, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden. Nehmen wir mal an, dass Schleswig-Holstein ähnlich wie die anderen Bundesländer zurückgelegt hat. Nehmen wir also mal einfach an, im Schnitt 3%. Dann liegt die wahre Last aus den Pensionen alleine für Schleswig-Holstein bei 33 Milliarden Euro. Wie gesagt, eigentlich lag es bei 32 Milliarden Euro, aber 1 Milliarde wird ja gerade eben geplündert. Die grüne Finanzministerin, die ja eigentlich für Nachhaltigkeit stehen sollte, Monika Heinold, meinte dazu nüchtern Folgendes. In Krisen braucht es Planbarkeit, Verlässlichkeit und klare Worte. Tja, so kann man die Plünderung des Wurstvorrates natürlich auch beschreiben. Das große Thema der vergangenen Woche war natürlich das sogenannte Rentenpaket 2.
Die Menschen, die in Deutschland hart arbeiten, die heute Beiträge zahlen, müssen sich auch in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können. Deshalb legen wir heute ein umfassendes Rentenpaket vor, um dieses Versprechen zu erneuern. Im Einzelnen stärken wir die gesetzliche Rente, indem wir das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren. Und damit investieren wir in die soziale Sicherheit von morgen.
Was wir heute vorlegen, das ist ein neuer Baustein für die gesetzliche Rentenversicherung. Damit das Rentensystem Zukunft hat, schaffen wir das Generationenkapital. Es ist eine dritte Säule für die gesetzliche Rentenversicherung, neben den Beiträgen und neben dem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu und steigen ein in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Das ist überfällig. Es ist überfällig, dass wir die Chancen der Kapitalmärkte auch für die gesetzliche Rentenversicherung nutzen.
Mit dem Rentenpaket stellen wir klar, gleichzeitig, es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und ich will auch sagen, das ist richtig so.
Es darf man sich nicht wundern, wenn die Regierung sich für die eigenen Gesetzesvorhaben lobt. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wozu es überhaupt einen Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Situation und zur Beratung der Bundesregierung gibt. Denn der Sachverständigenrat hat sich ja an seinem letzten Gutachten sehr ausführlich mit den Reformerfordernissen der gesetzlichen Rentenversicherung beschäftigt. Wir hatten das in Folge 218 mit dem Titel Dünne Rente mit dickem Problem ausführlich besprochen. Die Wirtschaftsweisen forderten unter anderem Folgendes. Sie forderten eine Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit, also mehr Leute, die arbeiten. Sie forderten auch, zweitens, eine Erweiterung des Versichertenkreises. Konkret sollte es darum gehen, dass mehr Beamte nicht mehr Beamte sind, sondern eben einzahlen und auch die Selbstständigen einzahlen. Der dritte Punkt, die dritte Forderung, war die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, um die gestiegene Lebenserwartung abzubilden. Der vierte Punkt war, eine Anpassung bei den Rentenanpassungen vorzunehmen, also eine andere Berechnung, die zu geringeren Steigerungen führt und dies nicht nur bei den Renten, sondern auch bei den Pensionen. Der fünfte Punkt, den wir damals heftig diskutiert und auch kritisiert haben, war der Vorschlag, innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung umzuverteilen. Das heißt, bei denjenigen, die hohe Renten beziehen, zu kürzen, zugunsten jener, die geringe Renten haben. Und der sechste Punkt war, eine Kapitaldeckung einzuführen als Ergänzung für das Rentensystem. Sechs konkrete Vorschläge. Was davon hat die Bundesregierung übernommen? Nun, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nichts. Wenn wir sehr großzügig sagen, naja, wenigstens gibt es einen Einstieg in eine zusätzliche kapitalgedeckte Säule. Das Rentenpaket 2, so wie es jetzt vorliegt, ist natürlich ungerecht. Einfach deshalb, weil es die Lasten in die Zukunft schiebt und die immer weniger werdenden jungen Menschen noch mehr belastet. Und das Paket ist standortschädlich, weil Rentenbeiträge und Steuern steigen müssen, um die Rente zu finanzieren. Getrost darf man davon ausgehen, dass die qualifizierten Migranten, die wir anlocken wollen und müssen, rechnen können. Das habe ich im Podcast auch schon oft gesagt. Und die werden einen entsprechend großen Bogen um Deutschland herum machen und woanders hingehen, wo ihnen mehr von ihrem Einkommen bleibt. Ebenso sicher müssen wir leider davon ausgehen, dass gut ausgebildete junge Menschen, wie schon in den letzten Jahren, ihre Zukunft eher im Ausland sehen. Ich könnte an dieser Stelle die vielen Hörer grüßen, die mir immer E-Mails schreiben und sagen, ich bin jetzt übrigens auch schon ausgewandert. Macht ja auch Sinn, warum sollte man hohe Abgaben zahlen für eine alte Gesellschaft, während gleichzeitig der Staat die entsprechende Gegenleistung auf anderen Gebieten, Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung nicht liefert. Natürlich gab es diese Kritik an Rentenvorschlägen auch, aber vor allem an dem sogenannten Generationenkapital gab es medial heftige Kritik. Also an dem bescheidenen Versuch, etwas Kapital anzusparen, damit in Zukunft die Renten zum Teil aus den Erträgen aus diesem Kapital bezahlt werden können. Sarah Wagenknecht sprach von einer Casino-Rente und die Deutsche Rentenversicherung sprach von Spekulation, die sich erst nach Jahrzehnten rechnen würde. Die Kritik zeigt für mich sehr deutlich, wie schlecht es um die finanzielle Bildung der Deutschen gestellt ist. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die zeigen, wie gut die Renditen von Aktien sind, auch wenn es zwischendurch Krisen gab, Kriege gab, Börsencrashs gab. Wer sein Geld in den letzten 50 Jahren global angelegt hat in Aktien, hat eine Rendite, eine reale Rendite von über 5% erzielt. Die Jüngeren, die jetzt einzahlen, können hingegen mit einer Vorinflationsrendite, also nominal, von ungefähr 2% rechnen, wenn alles gut geht. Es ist unstrittig, dass Aktien ein ungleich besseres Investment sind. Vor allem kommt noch hinzu, dass man sich nicht abhängig macht von einem einzigen Land, weil man ja global diversifiziert anlegt. Das Kernproblem ist ja folgendes. Wir hätten mit dem Einstieg in diese weitere kapitalgedeckte Säule schon vor über 30 Jahren beginnen sollen, wie es andere Länder gemacht haben, wie beispielsweise die Schweiz. Aber dieses Versäumnis können wir noch korrigieren. Aber nicht mit dem Generationenkapital à la Hubertus Heil und Christian Lindner. Sondern wir müssen radikaler denken. Treue Hörer kennen meinen radikalen Vorschlag. Ich denke, der Staat sollte jedem Deutschen unter 65 Jahren 25.000 Euro schenken. Das macht bei überschlägig 55 Millionen Deutschen in dieser Alterskohorte ungefähr 1.375 Milliarden Euro aus, also rund 33% des BIP. Übrigens, warum nicht bei den über 65-Jährigen? Einfach deshalb, die haben im Schnitt schon viel Vermögen und das Geld wird im Zweifelsfall eher vererbt statt noch genutzt. Das Geld soll natürlich nicht direkt überwiesen werden, sondern sollte angelegt werden in individuellen Alterskonten bei einem Staatsfonds, der, wie die Norweger, global diversifiziert, vor allem in Aktien und Infrastruktur investiert. Die Norweger erwirtschaften mit ihrem Fonds übrigens seit dem Jahr 1998 immerhin mehr als 6% pro Jahr. Und später dann, mit dem Eintritt ins Rentenalter, dann kann das Kapital verwendet werden, um die Rente aufzustocken, indem man es je nach Bedarf entsprechend abruft. Der Vorteil liegt auf der Hand. Die Bürger würden am Wohlstandszuwachs der Welt partizipieren, während bei uns allein aufgrund der demografischen Entwicklung, Stichwort Potenzialwachstum, der zu verteilende Kuchen bestenfalls stagniert. Und wer jetzt sagt, oh, dann haben wir aber mehr Staatsschulden, dem würde ich sagen, selbst nach dieser Maßnahme würde die Staatsverschuldung Deutschlands unter 100% vom BIP liegen und damit unter dem Durchschnitt der Eurozone und deutlich unter dem Niveau von Frankreich, Spanien und Italien. Ein solcher Alterssicherungsfonds wäre übrigens ein Sondervermögen, welches diesen Namen wirklich verdient. Wenn man ganz radikal sein möchte, könnte man hier noch prüfen, ob nicht doch die Idee aufgreift, irgendwie die Tage-2-Forderungen auch hierfür nutzbar zu machen. Das ist aber keine zwingende Voraussetzung. Ich finde es schade, dass die Bundesregierung sich verweigert, die Probleme grundlegend anzugehen. Dabei sind die Probleme wirklich groß. Erinnern wir uns daran, was Professor Raffelhüschen in der Folge 228 mit dem Titel »Wir haben kein Geld« gesagt hat.
Es gibt die Sozialversicherung, wo wir Beitragszahler nicht geboren haben, die dafür notwendig wären, um die Renten- oder die Krankenversicherungslasten zu schultern. Und es gibt beispielsweise die Beamtenversorgungslasten. Dort ist ja sowieso keiner am Zahlen, sondern der Steuerzahler am Zahlen. Und die Beamtenversorgungslasten sind fast so groß oder eher größer als die expliziten Schulden. Wenn Sie Rückstellungen hätten bilden müssen als Staat, wenn Sie also ein ehrbarer Kaufmann gewesen wären, der für die entsprechenden Beamtenversorgungslasten Rückstellungen gebildet hätte, dann müssten da mehr als 3.000 Milliarden Euro liegen. Es liegt tatsächlich nichts da. Im Wirtschaftsrecht wissen wir ja, dass wenn ein Unternehmen zwar Rückstellungen hätte bilden müssen, aber es nicht gemacht hat, dass die Insolvenz dieses Unternehmens, der Grund der Insolvenz, tatsächlich ein Überschuldungstatbestand ist. Also fehlende Rückstellungen sind Schulden. Und wenn man diese fehlenden Rückstellungen bei den Beamten dann dazu zählt, dann können sie locker die explizite Staatsschuld, also die verbriefte, sichtbare Staatsschuld, mal wieder verdoppeln. Und sie sind immer noch nicht fertig, weil sie haben dann noch die rein demografischen Belastungen durch die Sozialversicherung, Renten, Kranken und Pflege.
Insofern, ich denke, wir müssen radikaler denken und der Rentenvorschlag der Bundesregierung ist keine große Reform, kein Weg nach vorne, löst kein Problem, sondern ist nichts anderes als der Versuch, der, wie ich finde, ziemlich plumpe Versuch des Wählerkaufs im kommenden Jahr.
Es geht gleich weiter mit der Episode, doch zuerst hören Sie eine kurze Botschaft von Xtrackers. Investieren Sie in Ihr Wissen mit diesem Podcast. Investieren Sie in Ihre Zukunft mit Xtrackers ETFs. Unser Anspruch ist es, Sie zu inspirieren, Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Investieren Sie Schritt für Schritt mit Xtrackers, dem ETF- und ETC-Anbieter der DWS. Besuchen Sie xtrackers.de und starten Sie jetzt. Zusammen wachsen. Bei dieser Botschaft handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH mit Sitz in Frankfurt. Investitionen unterliegen Risiken. Mehr Informationen zu Xtrackers finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Und jetzt aber zum eigentlichen Hauptthema dieser Woche und dem Versuch, einen positiven Podcast zu produzieren.
Wir wollen Klimaschutz erreichen, aber nicht gegen die Ordnungen von Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft, sondern wir wollen mit marktwirtschaftlichen Mitteln in einem Rechtsstaat die demokratischen Mehrheiten dafür gewinnen, das Notwendige zu tun, um das Klima zu schützen. Und nicht anders.
Und deshalb setzen wir alle darauf, dass die modernsten Technologien, die mit erneuerbaren Energien verbunden sind, mit der Herstellung von Wasserstoff, dass die sich auch in unserem Land entwickeln, dass dort entsprechende Produktionskapazitäten, da wollen wir wirklich Tempo machen.
In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass No-Growth oder Degrowth dem Klima nichts nutzt. Dafür aber die anderen Ziele der Vereinten Nationen nicht nur erschwert zu erreichen, sondern eigentlich auch verunmöglicht. Es wird eigentlich schlimmer und nicht besser. Und wir haben auch gesehen, dass die zunehmenden Interventionen des Staates zwangsläufig in die Knechtschaft führen, egal aus welchem edlen Motiv diese Interventionen erfolgen. Professor Kurz hat so schön gesagt, niemand, der das macht, hätte eine böse Absicht. Glauben wir ihm, man kann es da sagen, trotzdem ist es das Ergebnis. Und deshalb bleibt nur auf zwei Dinge zu setzen. Auf den Markt und auf die Innovationskraft der Menschen. Wie entscheidend die Innovation sein wird, um die Herausforderung des Klimawandels zu meistern, zeigen viele Studien. Unter anderem eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Der Artikel hat den Titel Innovating to Net Zero, an Executive's Guide to Climate Technology. Natürlich wie immer übrigens in den Shownotes verlinkt. In diesem Artikel zeigen sich die Berater von McKinsey durchaus optimistisch.
Untersuchungen von McKinsey deuten darauf hin, dass bereits ausgereifte Klimatechnologien bei breitem Einsatz etwa 60% der Emissionsminderungen bewirken könnten, die zur Stabilisierung des Klimas bis 2050 erforderlich sind. Die Herausforderung besteht darin, dass weitere Emissionsminderungen mit Klimatechnologien herbeigeführt werden müssen, die noch nicht ganz ausgereift sind. Dabei 25-30% aus Technologien, die es gibt, die aber noch nicht ausgereift sind, und weitere 10-15% aus Technologien, die sich noch in Forschung und Entwicklung befinden.
Aber das darf nicht überraschen und es ist auch nicht schlimm. Es geht doch zunächst darum, die günstig zu realisierenden Potenziale zu heben.
Die jüngste Geschichte legt nahe, dass Forscher und Unternehmen die notwendigen Fortschritte und Kostensenkungen erzielen können. Im letzten Jahrzehnt sind die Kosten einiger Projekte im Bereich erneuerbare Energien um fast 90% gesunken, ebenso wie die Kosten für Batterien von Elektrofahrzeugen, LED-Beleuchtung und andere energieeffiziente Hardware. Versprechen große Unternehmen, nicht nur die Emissionen zu senken, sondern auch Betriebe und Produktlinien zu dekarbonisieren, nur erneuerbare Kraftstoffe zu kaufen oder nur Elektrofahrzeuge herzustellen, geben Unternehmern und ihren Unterstützern Vertrauen.
Konkret zeigen die Berater 5 Sektoren auf, in welchen Innovationen denkbar sind. Bei der Elektrifizierung in der Landwirtschaft, bei der Ausgestaltung der Elektrizitätsnetze, bei Wasserstoff und bei den Technologien zum Einfangen und zum Verwenden von CO2, sogenanntes Carbon Capture. Und sie haben dann mehrere Ideen und Beispiele je nach Sektor. Ich möchte nicht alle wiederholen, ich habe mal für jeden Bereich ein Beispiel herausgenommen. Im Bereich der Elektrifizierung sehen die Berater von McKinsey unter anderem Potenziale durch bessere Batterien für Elektrofahrzeuge.
Um den Transport zu elektrifizieren, müssen die Kosten für Batterien gesenkt werden, die bis zur Hälfte der Kosten eines Elektrofahrzeugs ausmachen können. Allerdings dürften die in Elektrofahrzeugen am häufigsten verwendeten Lithium-Ionen-Batterien nie unter den kritischen Schwellenwert von 100 US-Dollar pro Kilowattstunde fallen. Um die Energiedichte zu erhöhen und die Kosten zu senken, muss die Batteriechemie verbessert werden. Unternehmen arbeiten an Anoden mit hohem Siliziumgehalt, die die nächste Grenze darstellen. Darüber hinaus würden Innovationen bei Festkörper-, Gel- und Schaumelektrolyten dazu führen, dass Lithium-Metall-Anoden mit ultrahoher Kapazität in die Realität umgesetzt werden, und zwar zu einer, die sicherer ist als die heutige Batterietechnologie.
In der Landwirtschaft sehen die Berater von McKinsey Potenziale durch die anaerobe Gülleverarbeitung.
Mist von Rindern und Schweinen kann erhebliche Mengen Methan freisetzen. Die Verarbeitung von Gülle in anaeroben Fermentern kann Emissionen reduzieren und außerdem Biogas erzeugen, eine erneuerbare Form von Erdgas, das in landwirtschaftlichen Betrieben verwendet wird, an das Stromnetz verkauft oder in die Produktion von goldenem Wasserstoff eingespeist werden kann. Solche Fermenter werden heute, wenn auch nicht weit verbreitet, zur Bekämpfung von Gerüchen und Krankheitserregern eingesetzt. Aber Unternehmen arbeiten mit der Landwirtschaft und Deponien zusammen, um Biogas für verschiedene Zwecke zu produzieren, beispielsweise für die Herstellung von komprimiertem Erdgas.
Für McKinsey, wie übrigens auch für mich, wie in früheren Podcasts deutlich gemacht, zählt natürlich auch die Kernkraft der nächsten Generationen zu den möglichen Lösungsansätzen.
Die Kernenergie hat eine uneinheitliche Geschichte hinter sich. Vom Versprechen der 1950er Jahre, dass Energie zu billig zum Messen sei, über die Überschreitung der Baukosten in den 1970er Jahren bis hin zu den Ängsten nach Fukushima. Nun hat der Vorstoß zur Dekarbonisierung der Energieerzeugung, der emissionsfreien Kernenergieerzeugung neuen Reiz verliehen. Zu den neuen Technologien gehören die natriumgekühlten geschmolzenen Salz- und heliumgekühlten Reaktoren, die als Gen 4 bekannt sind, und kleine versiegelte modulare fabrikgefertigte Reaktoren und die Fusionsenergie.
Beim Wasserstoff sind die Berater von McKinsey hingegen, wie ich finde, zu optimistisch.
Wenn Wasserstoff bis 2030 in der Europäischen Union für weniger als 2 US-Dollar pro Kilogramm oder in Teilen der Vereinigten Staaten für weniger als 1 US-Dollar pro Kilogramm hergestellt werden könnte, wären große Endanwendungen wirtschaftlich rentabel. Ein Herstellungsverfahren ist die Elektrolyse von Wasser, bei der mithilfe von Elektrizität Wassermoleküle in Wasserstoff- und Sauerstoffatome gespalten werden. Wenn Elektrolyseure mit erneuerbarem Strom betrieben werden, ist der entstehende grüne Wasserstoff kohlenstofffrei. Schätzungen zufolge könnten die Kosten für Elektrolyseure im nächsten Jahrzehnt um 60-80% sinken.
Wir wissen, dass es vor allem auch um die geringe Auslastung der Anlagen geht. Also wenn man die Kosten für Elektrolyseure stark senkt, ist es erfreulich. Aber solange der Überschussstrom so selten ist und so stark schwankt, bleiben die Anlagen schlecht ausgelastet und in der Folge wird Wasserstoff teuer bleiben. McKinsey sieht ausdrücklich auch Maßnahmen als wichtig an, die darauf abzielen, CO2 aufzufangen oder der Atmosphäre zu entziehen. Beispielsweise um vorhandene Anlagen länger nutzen zu können.
Viele mit fossilen Brennstoffen betriebene Anlagen haben noch lange nicht das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Die vorzeitige Abschaltung von Anlagen würde die Versorgungsunternehmen mit verlorenen Vermögenswerten belasten. Der Wert dieser Anlagen könnte jedoch erhalten werden, indem man sie auf Biomasse, einen erneuerbaren Brennstoff, umstellt. Durch den Einbau von CCS-Geräten in eine Bioenergieanlage können negative Emissionen entstehen. Biomasse bindet CO2, während sie wächst, und wenn diese Biomasse verbrannt wird, verhindert das CCS-System, dass CO2 in die Atmosphäre gelangt.
Wie gesagt, das ist nur eine Auswahl von vielen weiteren Beispielen. Und es wird sicherlich auch noch Technologien geben, die wir heute noch gar nicht kennen. Ich erinnere daran, das Internet begann seinen Siegeszug auch erst vor ungefähr 30 Jahren. Kritikern ist das natürlich immer noch viel zu abstrakt. Nach dem Motto, das sind irgendwelche Ideen, da kann nichts mehr rauskommen, was soll das bringen? Und deshalb möchte ich heute zwei konkrete Beispiele zeigen, die es bereits gibt und die bereits heute einen entsprechenden Beitrag leisten können. Beginnen wir mit dem Beispiel Nummer 1. Im Herbst letzten Jahres bin ich über einen Artikel der dänischen Firma Danfoss gestolpert. Titel: The World's Largest Untapped Energy Source, Excess Heat. Wie immer auch verlinkt. Dort war unter anderem Folgendes zu lesen.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch ein Gebäude und der Boden ist voller Ein-Dollar-Scheine. Würden Sie weitergehen und Ihrem Tag nachgehen? Sicherlich würden die meisten Leute eine kleine Anstrengung unternehmen, um sich zu bücken und das Geld einzusammeln. Wenn es um überschüssige Wärme geht, ist dies nicht der Fall. Wir lassen metaphorisch das Geld fließen, da wir keine Anstrengungen unternehmen, überschüssige Wärme in unseren Gebäuden und Industrien wiederzuverwenden. Jedes Mal, wenn ein Motor läuft, erzeugt er Wärme. Jeder, der schon einmal die Wärme hinter seinem Kühlschrank gespürt hat, kann das bestätigen. Das Gleiche gilt auch in größerem Maßstab in Supermärkten. Das Frischhalten von Lebensmitteln in Kühlvitrinen und Gefrierschränken erzeugt erhebliche Mengen überschüssiger Wärme. Ein ähnlicher Prozess gilt für die Kühlung der Tausenden von Rechenzentren, die weltweit entstehen. Diese überschüssige Wärme wird derzeit ohne Wiederverwendungsaufwand an die Luft abgegeben. Es lohnt, diese verborgene Energieressource genauer anzusehen.
Die Dimensionen, um die es geht, sind also durchaus nennenswert. Beispiel Industrie.
Betrachtet man die EU, sind Industriestandorte die größte Quelle überschüssiger Wärme. Die überschüssige Wärme aus Schwerindustriestandorten in der EU beläuft sich auf über 267 Terawattstunden pro Jahr. Das ist mehr als die kombinierte Wärmeerzeugung von Deutschland, Polen und Schweden im Jahr 2021. Wenn wir nur Abwärmequellen über 95 Grad und im Umkreis von 10 Kilometern um die bestehende Fernwärmeinfrastruktur betrachten, besteht ein Potenzial von 64 Terawattstunden. Dies entspricht 12% der jährlichen an die EU-Fernwärmeinfrastruktur gelieferten Energie.
Das ist erheblich. Und es ist auch nicht so, dass die Wärme jetzt hier fernab der Wohngebäude anfällt. Ich muss zugeben, ich war überrascht, dass es noch nicht mehr genutzt wird. So zum Beispiel in Essen.
Nehmen wir Essen im Ruhrgebiet in Deutschland. Im Essener Stadtgebiet gibt es rund 50 Industriestandorte, die pro Jahr 11,98 Terawattstunden Überschusswärme produzieren. Das ist ungefähr die Wärmeenergie, die benötigt wird, um 1,2 Millionen Haushalte zu heizen, also fast die Hälfte der Haushalte in der Region.
Wie gesagt, ich dachte, diese Wärme würde bereits heute genutzt, aber man lernte dazu. Es gibt aber auch an anderer Stelle Potenziale, so bei Rechenzentren.
Daten sind zum Lebenselixier der heutigen globalen digitalen Wirtschaft geworden. Auch Rechenzentren sind große Stromverbraucher. Im Jahr 2020 verbrauchten Rechenzentren in der EU-27 und im Vereinigten Königreich 100 Terawattstunden Strom oder etwa 3,5% des endgültigen Strombedarfs der Region. Nach Angaben der IEA sind Rechenzentren und Datenübertragungsnetze für fast 1% aller energiebedingten Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. Konservative Schätzungen aus dem Jahr 2020 zählten 1269 Rechenzentren in der gesamten EU-27 und im Vereinigten Königreich, was insgesamt 95 Terawattstunden verfügbarer Überschusswärme pro Jahr entspricht.
Und selbst in Supermärkten steckt erhebliches Potenzial.
Im Durchschnitt verbrauchen Supermärkte etwa 3-4% der jährlichen Stromproduktion in Industrieländern. In der EU besteht ein Überschusswärmepotenzial aus dem Lebensmitteleinzelhandel von insgesamt 44 Terawattstunden pro Jahr. Dies ist zwar deutlich geringer als die überschüssige Wärme aus Industriestandorten, entspricht aber der Wärmeerzeugung Tschechiens und Belgiens im Jahr 2021. Darüber hinaus kann überschüssige Wärme aus Supermärkten sehr einfach genutzt und in den Supermärkten selbst wiederverwendet werden, um den Raum zu heizen oder Warmwasser bereitzustellen.
Für mich klingt das alles deutlich einfacher und vor allem auch günstiger als der Versuch, eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Und was konkret wäre zu tun? Die Firma Danfoss bringt drei Beispiele. Erstens, man sollte die überschüssige Wärme dort verwenden, wo sie entsteht.
Der einfachste Weg, überschüssige Wärme zu nutzen, besteht darin, die Wärme wieder in die gleichen Prozesse einzubinden, zum Beispiel durch die Installation einer Wärmerückgewinnungsanlage. In fast allen Fällen, in denen ungenutzte Wärmeenergie anfällt, ist eine Wärmerückgewinnungsanlage eine Überlegung wert, quasi ein Abfallprodukt, um die Effizienz der Gesamtanlage zu steigern. Wärmerückgewinnungsanlagen machen Abwärme für Prozesse auf ähnlichem oder niedrigerem Temperaturniveau nutzbar.
Der zweite Ansatz ist eine bessere Sektorintegration und eine intelligentere Stadtplanung.
Unter Sektorintegration oder Sektorkopplung versteht man den Prozess der Optimierung der Kombination von mindestens zwei verschiedenen Sektoren der Energienachfrage und Produktion. Große Synergien können entstehen, wenn ein Erzeuger von überschüssiger Wärme, beispielsweise ein Rechenzentrum, in der Nähe von Unternehmen liegt, die große Mengen der überschüssigen Wärme kaufen und nutzen können, zum Beispiel der Gartenbau. Die Betrachtung von Möglichkeiten für solche Synergien zwischen Energieerzeugern und Nutzern in der Stadtplanung wird als Industrieclusterplanung bezeichnet und trägt zur Dekarbonisierung unseres Energiesystems bei.
Und der dritte Punkt naheliegenderweise ist die Fernenergie.
Unter Fernenergie versteht man ein kollektives System, das ein ganzes Gebiet mit Wärme oder Kälte versorgt. Das Fernwärmenetz nutzt Wärme aus einer Kombination von Quellen, beispielsweise erneuerbaren Quellen wie Sonne, Geothermie und Biomasse und fossilen Quellen, beispielsweise in Kraftwerken, und verteilt sie über Pipelines an Endverbraucher in Form von erwärmtem Wasser. Heutzutage basiert der Großteil der weltweiten Fernwärmeerzeugung auf fossilen Brennstoffen. Nach Angaben der IEA muss der Anteil grüner Quellen in der Fernwärme weltweit bis 2030 verdoppelt werden, um netto null zu erreichen. Wenn es uns gelingt, wird dies dazu beitragen, die CO2-Emissionen aus der Wärmeerzeugung um mehr als ein Drittel zu senken.
Jetzt fragt man sich natürlich, woran liegt es eigentlich, dass wir diese Potenziale nicht schon lange nutzen? Auch hier stellt man fest, es liegt nicht selten an der Regulierung. Weshalb die Autoren fordern, dass die Regulierung geändert wird.
Im Allgemeinen muss überschüssige Wärme als Energiequelle und nicht als zu entsorgender Abfall betrachtet werden. Heutzutage gibt es eine Reihe von Markthemmnissen, die Marktteilnehmer daran hindern, das Potenzial der Wiederverwendung überschüssiger Wärme zu nutzen. Regulierung kann diese Hürden beseitigen, indem sie beispielsweise eine Gleichbehandlung von Abwärme und erneuerbaren Energiequellen in Wärmenetzen fördert. Regulierungen können auch eine stärkere Nutzung überschüssiger Energie fördern, indem sie Unternehmen wie Rechenzentren oder Industrien verpflichten, einen Plan zur Nutzung der überschüssigen Wärme zu erstellen.
Das leuchtet mir ein. Weshalb wird das ganze Thema nun im Gespräch mit Jürgen Fischer von Danfoss vertiefen.
Jürgen Fischer verfügt über umfassende Führungserfahrung bei globalen Industrieunternehmen in den Bereichen IT, Telekommunikation und Maschinenbau. Er ist seit 2008 bei Danfoss und wurde 2021 zum President Danfoss Climate Solutions ernannt. Jürgen Fischer hat einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Augsburg und mehrere Abschlüsse in Executive Education Programmen von INSEAD und IMD.
Sehr geehrter Herr Fischer, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Fischer, Sie haben für Danfoss ein Papier veröffentlicht, wo Sie gesagt haben, wir haben eigentlich einen Riesenhebel zum Einsparen von Energie, auch mit Blick auf den Klimaschutz, nämlich die Abwärme. Und da war ich eigentlich zunächst erstaunt über die Dimensionen und zum anderen war ich erstaunt, warum angesichts dieser Dimensionen das Thema noch nicht breiter diskutiert wird und nicht mehr gemacht wird. Vielleicht fangen wir mal kurz an. Vielleicht schildern Sie mal ganz kurz, um was es eigentlich geht und wie groß das Potenzial aus Ihrer Sicht ist.
Ja, generell entsteht bei vielen industriellen Prozessen Abwärme. weil zum einen nicht alle Wärme, die produziert wird, gebraucht wird, zum anderen ein Teil der Wärme nach dem Prozess wieder abgeführt wird. Wenn Sie heute eine Standardfabrikhalle ansehen, sehen Sie relativ häufig irgendwelche Kamine, irgendwelche Öffnungen oder sogar große Kühltürme, aus denen Dampf kommt. Teilweise verwendet auch noch Wasser, um runter zu kühlen. Speziell hier in Hamburg, ich sitze hier im Office und ich kann rübergucken auf den Hafen zu Aurubis, wo die Stadt Hamburg ja auch vorhat, die Abwärme in der Zukunft zu nutzen. Und das finden Sie eigentlich in allen Größen, im ganz Kleinen bis hin zum ganz Großen. Das Potenzial ist sehr, sehr, sehr groß. Zum Beispiel in Frankreich ist die gesamte verfügbare Abwärme so groß wie der Gesamtenergiebedarf in Frankreich. Also alles, was die mit ihren Atomkraftwerken produzieren an Energie, haben die eigentlich nochmal als verfügbare Abwärme. Man redet davon, dass die Niederlande allen ihren Wärmebedarf mit der Abwärme alleine erfüllen könnte. Und auch in Deutschland zum Beispiel könnte man 10% der Bevölkerung wärmen oder den Wärmebedarf decken, indem man die verfügbare Abwärme seiner drei größten Quellen nutzt. Das sind zwei große Industriestandorte und eine große Kläranlage. Und das sind nur ein paar Beispiele, die ich jetzt endlos fortführen könnte. Wenn Sie von industrieller Abwärme reden, dann sind es Gebäude, es sind Fabriken, aber es sind auch solche Dinger wie Rechenzentren, die natürlich immer mehr aus dem Boden sprießen. Und dort sind wir wirklich bei einer Form der Energie, die relativ, ich würde nicht sagen günstig, weil es bedarf einer Investition, aber zumindest machbar zu gewinnen ist.
Vielleicht gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Also ich wohne jetzt in Berlin. In Berlin gibt es ja Fernwärme. So ist ja genau das Konzept. Und ich hätte jetzt gedacht, naja, das geht halt nur in den großen Städten. Und es geht halt nur eine beschränkte Zahl. Also es gibt ja auch einige Städte, wo man sich nicht mehr anschließen kann, weil die irgendwie das Netz nicht mehr hergibt. Ist das ein Konzept, was sozusagen sich auf die Ballungszentren konzentriert? Und ist es wirklich diese klassische Fernwärme? Beziehungsweise, wenn es das so ist, warum wurde das nicht schon früher ausgebaut? Ich meine, da sind die Kosten doch zu hoch, relativ zu dem, was man da bekommt.
Es ist nicht beschränkt auf Ballungszentren. Es hat auch nicht nur ausschließlich etwas mit Fernwärme zu tun. Wir reden ja auch ganz oft von Nahwärme, also von kleineren Netzwerken, die einige Gebäude oder mehrere Gebäude miteinander verbinden. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel hier aus Hamburg. Dort wird zukünftig Aurubis angebunden mit einer Pipeline, die unter der Elbe durchgeht, um die Abwärme zukünftig in das existierende Fernwärmenetz einzuspeisen. Ungeachtet dessen hat Hamburg, glaube ich, eine Fernwärmequote von 15%. Ziel ist 20-25%. Die restlichen 75% können Sie damit nicht erreichen. Aber Sie können die komplette Abwärme, die Aurubis produziert, sinnvoll nutzen und nicht mit einem Heizkraftwerk in Wedel mit Gas oder gar mit Kohle produzieren. Und somit mehr oder weniger die Energie, die Aurubis zukünftig hoffentlich komplett CO2-neutral produziert, also die Wärme für die Kupferschmelze durch Windmühlen nochmal verwenden und nicht eben nochmal erneut Energie aufwenden zum Heizen.
Okay, Aurubis ist ein Kupferwerk, indem ich jetzt Ihren Worten. Also das Kupferwerk substituiert im Prinzip ein Kohlekraftwerk. Das wäre das, was passieren würde.
Richtig, genau. Oder ein anderes Kraftwerk. Wenn Sie jetzt ein Beispiel nehmen aus Dänemark, dann nehme ich jetzt unsere Zentrale. Ich arbeite bei der Firma Danfoss in Nordborg. Das ist kurz nach der Grenze. Dort haben wir seit 2022 unseren Campus mit 250.000 Quadratmeter Fläche und 5.000 Mitarbeitern CO2-neutral gestaltet, indem wir zum einen erstmal gemacht haben, was zu machen ist, um Energie einzusparen, also Geräte einzusetzen, Methoden einzusetzen, um wenig energieintensiv zu produzieren. Aber wir haben auch jegliche Art von Abwärme in allen unseren Fabriken aufgefangen oder fangen das auf, führen das in ein hydronisches Netzwerk, also in ein Wassernetzwerk zurück, wenn Sie so wollen, Nahwärme, und verwenden das an anderer Stelle in diesem Campus entweder zum Heizen oder führen sogar den Überschuss in ein Fernwärmenetz ab, um das naheliegende Dorf Nordborg zu heizen. Und somit haben die Bürger dort plötzlich ihre Wärmerechnung halbiert und wir haben unsere Abwärme genutzt. Im Winter, wenn es unter Umständen nicht ausreicht, was wir selber produzieren, dann nehmen wir gegebenenfalls vom Fernwärmenetz Wärme auf und verwenden das zusätzlich innerhalb unseres Campuses. Wir haben dann noch Wärmepumpen eingebaut, die die Temperaturen anpassen und so weiter. Aber letztendlich verwenden wir jegliche Art von Abwärme. Ich gebe Ihnen mal ein plastisches Beispiel. In jeder Fabrik finden Sie ganz viele Luftkompressoren. Ja, es gibt unheimlich viele Prozesse, die mit Luft arbeiten. Und so ein Luftkompressor, der produziert Pressluft oder Druckluft. Und 90% dieser Energie gehen in die Abwärme. Nur 10% der Energie produzieren komprimierte Luft. Und diese Abwärme geht normalerweise in die Luft in der Fabrik und wird dann irgendwann gelüftet. Ja, aber Sie können heute die komplette Abwärme relativ einfach aufsammeln, indem Sie etwas um den Kompressor herumbauen, einen Wärmetauscher einbauen, dann Wasser durchlaufen lassen und die Wärme aufnehmen. Und auch wenn die nur 30 oder 40 Grad ist, ist die verglichen mit 0 Grad 40 Grad höher als 0. Also Sie sammeln Energie, die hat 40 Grad mal Volumen. Und es ist der Energie komplett egal, ob das zwischen 40 und 80 oder zwischen 0 und 40 ist. Abhängig von der Umgebungstemperatur natürlich. Und solche Beispiele gibt es hundertfach.
Als ich Ihnen zugehört habe, dachte ich mir so, okay, eine Fabrik ist natürlich jetzt für mich ein bisschen weit entfernt. Aber ich habe mir gedacht so, ich denke mal an die Gebäude. Wir haben ja die große Diskussion in Deutschland, Heizung und so weiter. Und ich habe jetzt, als ich auf unser Gespräch mich vorbereitet habe, gedanklich gedacht, naja gut, es gibt die großen Mietshäuser, Leute duschen, die Leute baden. Da ist ja auch Warmwasser im Abwasser.
Ja.
Und das fließt ja einfach so in den Kanal und dann sieht man es ja manchmal im Winter, wenn der Kanal dampft. Das ist so, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, dass in solchen Häusern quasi das Abwasser an so einem Wärmetauscher vorbeilaufen lässt, damit man das Frischwasser schon mal vorwärmt, bevor es dann mit fossilen Brennstoffen, geht das auch nicht nur in Theorie, sondern auch praktisch? Und gibt es sowas schon oder sind es die Produkte, die zukünftig auf den Markt kommen?
Nee, beides ja. Es gibt es schon und es wird schon eingesetzt. Das ist natürlich immer eine Frage der Größenordnung. Wenn Sie jetzt in Ihrer Einzimmerwohnung sowas einbauen wollten, dann würde es wahrscheinlich von den Investitionskosten sich nicht rechnen. Aber gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Praxis. Wenn in Hamburg oder in jeder anderen Stadt 3-4 Gebäude gebaut werden, zum Beispiel von der Saga, dann werden heute Wärmepumpen eingesetzt zum Heizen der Gebäude. Eine große Wärmepumpe, die heizt über ein hydraulisches Netzwerk diese 3-4 Gebäude. Und es gibt einen Wärmetauscher im Abwasserstrang, der die Wärme des Abwassers aufnimmt. Der Wärmetauscher ist natürlich nicht so empfindlich gegen Verschmutzung und gegen all die Materialien und Stoffe, die im Abwasser drin sind. Aber man hat ungefähr eine Abwassertemperatur näher am Haus von 25 bis 27 Grad. Duschwasser, Toilettenwasser, das ist ja auch oft warm, weil das ja ewig in der Toilette gespeichert wird und dann die Raumtemperatur annimmt. Das wird heute alles wiederverwendet in modernen Systemen. In Dänemark holen wir aus Kläranlagen, zum Beispiel gibt es einen ganz berühmten Fall in Aarhus, so viel Energie raus, dass die gesamte Kläranlage nahezu CO2-neutral läuft. Weil da ist jede Menge Energie da. Ne? Und die muss man nur wiederverwenden und kann sie für Heizprozesse verwenden, wo es schwierig wird, wenn Sie diese Wärmeenergie wieder in elektrische Energie umwandeln wollen. Da brauchen Sie gewisse höhere Temperaturen, damit sich das rechnet. Aber im Endeffekt gibt es Wärmetauscher überall und Sie können jegliche Art von Wärme entweder aus der Luft oder aus Wasser oder ähnlichen Stoffen aufnehmen. Und wieder Wärmerückgewinnung bei abgedichteten Gebäuden ist heute auch Standard. Wenn Sie heute ein Neubauhaus bauen, KfW 30 Standard zum Beispiel oder 35, dann haben Sie eine Zwangslüftung und Sie haben in der Regel ein Wärmerückgewinnungsgerät, das die Luft, bevor sie nach außen geht, abkühlt, sprich die Wärme drin lässt, aber die Luft wird trotzdem nach außen geführt, damit die Wärmepumpe nicht 0 Grad Luft aufheizen muss, sondern eben 18 oder 19 oder 20 Grad heiße Luft wieder auf 25 aufheizt. Damit können Sie logischerweise den Energiebedarf gravierend reduzieren.
Und könnte man das auch in ältere Gebäude nachrüsten oder ist das wirklich nur was für Neubauten? Was haben Sie Neubauten gebracht? Das ist ja einfach, aber ich denke jetzt mal, das große Thema ist ja der riesige Gebäudebestand, den wir haben und die auch anstehenden EU-Regulierungen, die Vorgaben machen bezüglich des CO2. Ich meine, wenn ich jetzt so eine Maßnahme, wenn ich so einen Wärmetauscher einbauen könnte, würde ich auf diese Art und Weise ja auch quasi der CO2-Bilanz mich entlasten und müsste ja sozusagen somit auch einen Schritt weiter vorankommen bezüglich der politischen Vorgaben.
Richtig, die Frage ist natürlich, wer entlastet sich und wer hat welches Ziel und wer hat welches Incentive, sich zu entlasten und was sind Investitionskosten? Natürlich könnte man jetzt in einem Bürogebäude wie in dem ich jetzt sitze, in der Hamburger Hafen City, falls es das nicht schon gibt, ja, das Abwasser auffangen und die Energie zurückleiten in die Fernwärme, weil hier sind alle Gebäude eben mit Fernwärme beheizt. Könnte man machen, wenn es Platz gäbe und sich lohnen würde. Ich glaube, bei einem Bürogebäude ist es vielleicht ein bisschen weniger der Fall, weil da duschen zwar immer mehr Leute, weil sie mit dem Fahrrad kommen, aber generell mal wenig Leute. Schwieriger wird es, wenn sie Abluft auffangen und es keine Ventilation gibt, weil in vielen deutschen Gebäuden gibt es ja nur die Fensteröffnung. In Ländern, wo sie Klimaanlagen haben, auch zum Kühlen, haben sie in der Regel eine Luftführung und können logischerweise auch diese Luft wieder auffangen und wiederverwenden. Ja. Aber wenn Sie jetzt ein Gebäude haben, wo Sie eine luftbasierende Heizung und Kühlung haben, können Sie logischerweise am Eingang und am Ausgang genau dies machen. Und es wird auch in der Regel gemacht in sogenannten Air Handling Units, also großen Geräten, so große Blechkästen, in denen die Luft, die rausgeht, gefiltert wird und mit dem Wärmetauscher wiederverwendet wird.
So, jetzt haben wir ganz schön herausgearbeitet, das ist ein riesiger Markt. Ich meine, Sie haben die Dimension genannt, Stichwort Niederlande, könnten die ganze Wärme, die sie brauchen, so gewinnen. Woran liegt es denn, dass das Thema nicht auf der Agenda ist? Oder vielleicht mal andersrum, ist das Thema auf der Agenda und ich habe es nicht mitbekommen, erstens? Und zweitens, woran scheitert es, dass nicht mit schnelleren Schritten vorangegangen wird? Bei uns diskutiert man es nicht so groß in der Öffentlichkeit und ich weiß es nicht, wie es auf der EU-Ebene ist. Also wo ist da der Stand?
Also auf der EU-Ebene, in Fit for 55 und in ähnlichen Gesetzgebungsverfahren wird es schon diskutiert und Abwärme ist ein wesentlicher Punkt. Es scheitert meiner Meinung nach häufig an den Investitionskosten, also an der Tatsache, dass CO2-Emissionen zu billig sind. Wenn Sie heute etwas produzieren und emittieren und es kostet nichts, dann ist es günstiger, etwas weiterhin zu emittieren, als Investitionen zu tätigen, um eine Wärmerückgewinnung aufzubauen. Das wird sich im Verlauf der Zeit ändern, wenn der CO2-Preis nach oben geht. Wir haben jetzt heute, glaube ich, haben wir 40 oder 45 seit Januar Euro pro Tonne. Wir sagen immer, ein Preis, der verursachungsgerecht ist, liegt irgendwo bei 100 Euro pro Tonne. Wenn Sie solche Preise für CO2 hätten, also sprich, die entweder auf dem Gas oder auf dem Öl oder auf der Energie lägen, die verbraucht wird, dann würden sich auch diese Investitionen mehr lohnen. Natürlich müsste man die subventionieren, wenn man das ganze Thema beschleunigen wollte. Und das war ja auch die Absicht der Regierung, ja, schlechte Energie zu besteuern und gute Energie zu belohnen. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig umgesetzt worden. Im größeren Bereich, glaube ich, wenn Sie Einzelfälle betrachten, geben wir mal ein paar positive Fälle. Sie dürfen heute in Holland und auch in Deutschland mit vielen Einschränkungen kein Rechenzentrum mehr in Betrieb nehmen, ohne dass Sie einen Abnehmer für Ihre Abwärme haben. Ein Rechenzentrum ist einer der größten Verbraucher von Energie. Vor allem wird hauptsächlich Abwärme produziert und diese Abwärme wird in der Regel entweder gekühlt durch Klimaanlagen, die Energie brauchen, und der Rest wird rausgeblasen. In Frankfurt gibt es neue Rechenzentren, die ganze Stadtviertel heizen. Häufig gibt es aber, wie so oft, zu viele Spieler im Spiel. Das sehen Sie ja im Strommarkt. Ne? Da gibt es die Netzwerkfirma, den Stromproduzent, den Stromverbraucher. Da gibt es zu viele Spieler, das Verteilnetz. Und hier ist es auch so, dass Sie oft das Rechenzentrum sagt, hey, ich produziere Abwärme, könnt ihr gerne haben, aber ich kümmere mich nicht wie. Dann auf der anderen Seite sagt der Betrieb, ich würde es gerne nehmen, aber es muss bis zur Tür kommen. Wer übernimmt jetzt die Schnittstelle? Ne? Das wäre ein idealer Bereich für EVUs oder für Versorger, die diese Schnittstelle übernehmen. Oder interessant für neue Geschäftsmodelle. Ich baue eine Infrastruktur auf der Wärme, nennen wir es mal Aufsammlung und Weitergabe. Meines Erachtens ist das Hauptproblem, dass Energievergeudung erlaubt ist und noch zu günstig ist.
Also sagen Sie, der Break-Even-Punkt ist 100 Euro pro Tonne CO2? Oder?
Ich sage nicht der Break-Even-Punkt, ich sage, dass 100 Euro allgemein momentan als der Preis oder die Kosten der Umweltzerstörung durch CO2-Emissionen betrachtet wird. Das wäre ein Preis, wenn man den hätte, würden viele Investitionen, die heute sich nicht rechnen, sich rechnen.
Jetzt haben Sie ja, Sie rechnen ja vor die großen Städte, dass so, ich glaube, Berlin können Sie über 50% könnten wir decken mit den drei größten.
Aber ja, 10% auch, war das. 10%.
10% habe ich jetzt immer falsch. Oder London war höher, auf jeden Fall, weil ich erstaunt war, in Berlin gibt es ja nicht viel Industrie, aber vor dem Hintergrund, im Prinzip zu sagen, Supermärkte führen Sie ja auch an, also im Prinzip zu sagen, wir machen eine Initiative, nach dem Motto, wie können wir systematische Abwärme nutzen? Und das ist dann meistens, wie ich richtig verstanden habe, ist im Prinzip Nutzen als Wärme und der Schritt in Elektrizität ist einfach einer, wo wahrscheinlich viele Umwandlungsverluste stehen und wir quasi, genau. Das wäre effizienter wäre. So, wir reden ja gerade über amtierende Bundesregierung zum Zeitpunkt, wo wir gerade sprechen im Januar, wir wissen ja nicht, wie sich das entwickelt. Wenn Sie jetzt sozusagen die ganzen Pläne hören, Wasserstoffwirtschaft, Wasserstoffnetz und so weiter, würden Sie sagen, naja, eigentlich sollten wir viel mehr darüber sprechen, wie wir diese Nahwärme oder Mittelnah- und Fernwärme da nutzen, weil das ist ein viel schneller realisierbarer Hebel und auch im Ende vielleicht günstiger, als über Wasserstoff zu gehen.
Jein. Also ich denke schon, dass wir Wasserstoff brauchen, aber keinesfalls zum Heizen. Es gab ja auch mal Ideen, Wasserstoff zu verbrennen statt Gas. Dazu ist der Grundstoff viel zu wertvoll und viel zu teuer in der Herstellung und gerade in unseren Gefilden. Es gibt sicherlich Anwendungen, wo er unabdingbar ist. Ja, Stahlproduktion, Sie kennen die ganzen Themen, die nicht so leicht zu dekarbonisieren sind. Auf keinen Fall, würde ich sagen, sollte man Wasserstoff großflächig zum Heizen verwenden oder zur Generierung von Temperaturen, mit Ausnahme von Hochtemperaturen, die man eben nicht mit anderen Methoden erreichen kann. Also wenn Sie 600, 700, 800 Grad brauchen, dann tun Sie sich schwer mit einer Wärmepumpe. Wärmepumpen im großindustriellen Bereich können heute bis über 200 Grad gehen, aber dann sind sie auch entsprechend groß und teuer in Chemiewerken. Man kann heute wunderbar bis 120, 130 Grad Temperatur erzeugen mit Wärmepumpen, je nach Anwendungsfall. Aber der einfachste Bereich ist es schon, die bestehende Temperatur zu nehmen, um nur noch den Rest zu erhöhen. Und das ist absolut das Günstigste. Und wenn wir schon allein dahin kämen, dass die Unternehmen, die Abwärme produzieren, die selbst verwenden, würden wir schon mal einen großen Schritt machen. Beispiel Supermärkte. Wir finden zunehmend die Supermärkte, die ihre eigene Abwärme aus den Kühlanlagen verwenden, um heißes Wasser zu produzieren für ihre Sanitäranlagen. Oder in Norwegen, Dänemark wird das häufig verwendet für hydronische Fußbodenheizungen. Da wird selbst dann der Gehweg vor dem Supermarkt beheizt, anstatt Salz gestreut zum Beispiel. Wenn Sie jetzt dann die Unternehmen dazu bringen, sich zu arrangieren, sodass drei Unternehmen im Umkreis von 500 Meter sind, der eine produziert jede Menge Abwärme, bläst die raus, hat eine negative CO2-Bilanz, seine ESG-Balance ist schlecht, er kriegt weniger günstig Geld geliehen von den Banken, könnte aber durch ein einfaches Rohr von 300 Metern das dem Nachbarbetrieb geben, der seinen kompletten Heizbedarf damit deckt, ja, haben beide Unternehmen immens gewonnen in ihrem Balance Sheet, also in ihrer Bilanz, und die Umwelt hat auch gewonnen. Gibt aber noch zu wenig Incentives. Ich glaube auch zu wenig Know-how, dass sowas möglich ist. Und man muss nur nach Dänemark gehen, und wir haben zum Glück immer mehr Besucher von Gemeinden, Städtetag, Industrieunternehmen, die sich anschauen, dass man das kommerziell valide, also mit einer Payback-Zeit von weniger als 3 bis 4 Jahren, was gemeinhin als gute Investition in der Industrie angesehen wird, machen kann und nicht nur, wenn man philanthropisch veranlagt ist. Ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel. In Dänemark gibt es Fälle, wo Windkraftanlagen, die zum Teil abgeschaltet werden müssen, weil kein Bedarf da ist, dann in diesem Zeitpunkt heißes Wasser produzieren, welches in einen Speicher gepumpt wird, der ungefähr 200, 300 Meter in der Erde ist. Dort wird über den Sommer aufgebaut, und im Winter wird es wieder rausgeholt, es hat ungefähr 30 Grad, und da wird eine Gemeinde, die vielleicht 5 Kilometer entfernt ist, mit einer relativ günstigen Leitung bedient, sodass man quasi jegliche Art von Überschussenergie sogar speichern kann und natürlich auch gleich nutzen, wenn die Wärmepumpe gleich läuft, um diese Fernwärme- oder Nahwärmeanlage zu bedienen. Und wir reden hier von Dörfern oder Städten, die 1.000, 2.000, 5.000 Einwohner haben. Das geht, man muss es nur wollen, ja. Aber Dänemark hat natürlich in der Energiekrise 1970, 1980 relativ schnell beschlossen, vom Öl und Gas wegzugehen und die Fernwärme auszubauen. Und dort haben wir ungefähr eine Abdeckung von 65-70%. Ist aber auch verpflichtend. Also wenn Sie jetzt ein Haus bauen in einer solchen Gemeinde, dann haben Sie keine Wahl.
Na gut, ist ja auch naheliegend. Wahrscheinlich ist es auch günstiger, das über Fernwärme zu machen. Ich glaube, verpflichtend, aber auch wettbewerbsfähig. Jetzt haben Sie so schön gesagt, im Motto, der CO2-Preis muss hochgehen. Jetzt werden Sie mir nicht verraten, was demnächst von Ihrem Unternehmen an neuen Innovationen auf den Markt kommt. Das erwarte ich jetzt nicht. Aber ich könnte schon mal die Frage aufwerfen, technologischer Fortschritt. Sie sind ja auch eine Weile schon im Geschäft. Ich meine, ich gehe davon aus, vor 10 Jahren waren die ganzen Dinge, gab es die entweder noch gar nicht technologisch oder sie waren signifikant teurer, als sie heute sind. Also wird uns der technologische Fortschritt dabei helfen? Also werden die Wärmetauscher zum Nachrüsten für die Häuser aus den 50er, 60er Jahren, werden die da mal so günstig werden, dass es lohnt, da so ein Ding ranzubauen? Oder wird es andere Leitungstechnologien geben, die quasi die Wärmeverluste nochmal weiter reduzieren? Also ich spinne das einfach mal. Ich meine, wie ist da der Ausblick und sowohl was neue Dinge betrifft, und was sind die Themen, an denen Sie und Ihre Mitbewerber arbeiten, und was ist der Ausblick auf die Kostenentwicklung?
Da würde ich mal das in ein paar Unterthemen einordnen. Zum einen mal das Thema Digitalisierung. Wir wissen nicht, was wir haben, ja. Und es wird ja auch hier die kommunale Wärmeplanung propagiert oder Städte machen eine Wärmeplanung. Das heißt, sie kartografieren die Wärmequellen in der Stadt, um festzustellen, wo sind überhaupt Abwärmepotenziale. Sie arbeiten momentan daran, Fernwärmepläne aufzustellen, sodass die Bürger wissen, ob oder dass sie in x Jahren angebunden werden und dann sich in der Zwischenzeit keine eigene Heizung mehr kaufen oder nur temporär eine andere Heizung kaufen. Die Digitalisierung hilft uns dabei, weil sie das Potenzial klar darstellt. Und wir verwenden heute viel digitale Tools, um faktische Planung der Wärmequellen, der Wärmedistribution und des Bedarfs in den Gebäuden darzustellen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In Schweden, Finnland speziell, werden die Mietshäuser warm vermietet. Das heißt, jemand, der dann ein Apartment hat, der zahlt Miete inklusive der Heizung. Das ist bei uns nicht der Fall. Ne? Bei uns wird die Heizung meistens separat abgerechnet. Das heißt, in diesen Ländern hat der Besitzer des Gebäudes, teilweise auch große Unternehmen mit 10.000 Wohnungen, ein Interesse, möglichst viel Energie einzusparen. Ja, die nutzen Software, wie zum Beispiel ein Tool von uns, das heißt Lean Heat, mit dem man nur durch die Anwendung von Logik bis zu 10% Energie sparen kann, weil man die Heizung runterdreht am Montagmorgen, wenn man weiß, okay, da verlassen die Leute das Haus und haben weniger Bedarf. Oder das Tool weiß, morgen scheint die Sonne, dann kann ich morgen schon ab 7 Uhr morgens die Heizung langsam runterdrehen, weil die Sonne da reinscheint in die Fenster. Das klingt jetzt alles ein bisschen banal, aber man kann ohne Einsatz von jeglichen anderen Tools durch eine zentrale Steuerung bis zu 10% Energie sparen. Und wir reden nicht vom Eingreifen in die Thermostate der Leute in den Wohnungen. Wir reden einfach vom Runterdrehen der Heizung oder der Fernwärme oder des Fernwärmebedarfs. Wenn man das jetzt kombiniert mit der Netzplanung der Fernwärmebetreiber, dass die vorher wissen, welcher Bedarf da ist, dann können die Temperatur im Netz auch reduzieren und es geht zurück bis zur Energiegeneration, die dann auch entsprechend angepasst werden kann. Also durch Digitalisierung kann man unheimlich viel sparen und das wird weitergehen in der Zukunft. Ja, die Stadt Kopenhagen hat gerade einen Versuch gemacht. Sie wird in 10 Jahren ungefähr 70.000 Apartments online anbinden und damit in der Lage sein, diese ganze Planung viel besser zu machen. Durch Software eben, nicht durch Menschen, weil das ist in der Dimension und mit den vielen Variablen gar nicht möglich. Wärmetauschertechnologie entwickelt sich weiter, gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Aber das größte Problem ist eigentlich, dass wir an der Ausbildung arbeiten der entsprechenden Kompetenzen. Weil wenn Sie so einen Fall haben, dann gehen Sie über viele deutsche Stände hinaus. Ne? Sie sind im Elektriker, Sie sind beim Installateur, Sie sind beim Lüftungstechniker, Sie sind beim Kälte- und Klimatechniker. Und was Robert Habeck auch seit Jahren propagiert, wir müssen besser werden in der Ausbildung unserer Leute. Die Zukunft der Wärmegenerierung ist momentan die Wärmepumpe, der thermodynamische Zyklus. Das ist die beste Methode, um erneuerbare elektrische Energie in thermische Energie umzuwandeln mit dem höchsten Wirkungsgrad. Das wird auch so bleiben auf absehbare Zeit und auch übrigens andersrum. Ja. Und wenn wir es nicht schaffen, sozusagen neue Kompetenzen auszubilden und die Leute zu trainieren, dann werden wir niemals genügend Techniker haben, Handwerker, die diese Wärmetauscher und so weiter installieren und das überhaupt verstehen. Ja, genauso im Bereich der Planer. Heute ist es aufgeteilt in Architekten, in Gebäudeplaner und da gibt es viel zu viele Schnittstellen. Ich glaube, da müssen wir daran arbeiten, dass wir das Ganze ganzheitlich betrachten und auch entsprechend in die Bildung investieren. Haben wir eine unheimliche große Chance, meiner Meinung nach, müssen uns aber auch bewegen. Was die andere Technologie anbelangt, Kompressortechnologie ist sehr wichtig, ja, dass sie effiziente Kompressoren haben, die mit Variable Speed laufen, also mit Frequenz gesteuert, dass sie nicht ein- und ausschalten und immer auf demselben, wie ein Motor, der immer gleich läuft. Ja, nehmen Sie mal hier im Hamburger Hafen, da fahren die Fähren immer noch mit Schiffsdiesel, manche, es gibt auch schon Hybride und wahrscheinlich auch bald eine elektrische. Wenn Sie die Motoren rauf und runter fahren, also die Elektromotoren von Kompressoren und nur so hoch fahren, wie Sie es gerade brauchen, können Sie unheimlich viel Energie sparen. Und da passiert momentan natürlich seit Jahren sehr viel in der Kompressorentechnologie, dass der Energieverbrauch von Wärmepumpen nach unten geht. Last but not least, eine Wärmepumpe braucht ein Kältemittel, ja. Kältemittel sind sehr stark in Verruf geraten in den letzten 30, 40 Jahren. Sie kennen noch die ozonschädigende Wirkung.
Ja, FCKW.
Mhm. Ja, FCKW. Jetzt wird viel diskutiert über das F, also über das Fluor in Kältemitteln. Es gibt viele natürliche, sogenannte natürliche Kältemittel. Und was gemeinhin als die Lösung für den privaten Bereich angesehen wird, sind propanbasierende Wärmepumpen, wo Propan das Kältemittel ist. Ja. Und wenn Propan jetzt herauskommen würde, hätten sie keine größere klimaschädigende Wirkung als mit CO2 selbst. Also der Faktor ist 1, das sogenannte Global Warming Potential. Haben sie natürlich ein anderes Problem, wenn zu viel Propan rauskommt, weil es unter Umständen brennbar und explosiv ist. Aber moderne Wärmepumpen für einen Privathaushalt, die haben schon 9 Kilowatt, was für ihr Haus ausreichen würde, wenn es gut isoliert ist, mit 150 Gramm Propan getestet. Das war das Fraunhofer-Institut in Deutschland. Und Sie haben bestimmt auch 2, 3, 4, 5 Kilo Propan in Ihrem Grill draußen stehen, wenn Sie einen Gasgrill haben. Insofern tut sich da unheimlich viel in der Effizienz der Geräte, die Sie brauchen, um thermische Energie anzupassen. Ja? Und man muss wirklich verstehen, es geht um Anpassung. Jegliche Art von Temperatur hat Energie. Und eine Wärmepumpe macht nichts anderes, als durch das Kältemittel bei minus 5 Grad irgendwas zum Kochen zu bringen, weil das Ding, was da drin rum fließt, kocht halt bei minus 5. Ja? So funktioniert das Ganze. Das kann man sich nicht vorstellen, ist aber so. Ne? Also es ist Energie in der Luft, im Boden und abhängig von der Umgebungstemperatur können Sie diese Energie nutzen. Genauso ist Energie in Abwärme bei 25 Grad und da müssen Sie schon mal nicht von 0 auf 25 aufheizen. Ja? Und es ist die gleiche Energie wie 25 bis 50.
Jetzt haben wir Geothermie gar nicht angesprochen, weil das war ja eigentlich keine Abwärme. Aber vielleicht können wir gerade jetzt über die Wärmepumpen gesprochen haben. Geothermie, ist das auch so großes Potenzial oder sind Sie da skeptischer?
Nein, ich bin nicht skeptisch. Geothermie ist natürlich sehr aufwendig. Es gibt ja einige Regionen, Städte, die setzen da drauf, in München zum Beispiel. Wenn es denn passt, ist es ja wunderbar. Ne? Es muss ja dauerhaft auch vorhanden sein. Dann ist es eine absolut geniale Quelle. Aber die Investitionen sind natürlich riesig und man kann auch daneben liegen. Und vielleicht haben Sie eben keine Geothermie dort, wo Sie sie brauchen. Aber Geothermie ist ja vielfältig. Ja? Sie können entweder heißes Wasser direkt nehmen. Sie können eine Flüssigkeit nach unten pumpen und wieder hochholen, die dann während diesem Kreislauf erwärmt wird. Sie können zum Beispiel, was ich vorher erwähnt hatte, Saisonspeicher machen, indem Sie zum Beispiel Sandstein in 180 Meter Tiefe erwärmen, indem Sie Wasser runterpumpen, es wieder hochholen und im Winter wärmen Sie das Wasser wieder auf, indem Sie die Temperatur des Steins, den Sie im Sommer aufwärmen, nehmen. Und damit können Sie zwischen Juni und November, Dezember Energie speichern. Und das wird in der Tat sehr häufig gemacht, sogar bezogen auf ein Projekt. Ne? Also große Unternehmenszentralen nutzen das zusätzlich zu all den anderen Technologien, um sogenannten Seasonal Storage zu machen. Das kann man sich heute alles anschauen, es funktioniert und es rechnet sich sogar.
Das mag ich persönlich am besten, wenn es sich rechnet, Herr Fischer. Jetzt komme ich mal zum Abschluss nochmal. Wir haben ja eingestiegen mit dem Thema, ja, es ist ein Riesenpotenzial, aber eigentlich wird das Potenzial nicht richtig genutzt. Jetzt wird der Podcast, wo ich mich freue, im politischen Berlin durchaus auch gehört. Jetzt nehmen wir mal an, morgen ruft das Wirtschaftsministerium an und sagt, wir laden Herrn Fischer jetzt mal ein. Und er stellt, da kommen Sie ruhig mal mit, weil Sie haben so einen tollen Podcast gemacht. Gemeinsam mit Ihnen gehe ich Herr Fischer zu, dem Wirtschaftsminister, und wir haben die Möglichkeit zu pitchen. Drei wichtigsten Punkte. Was wären die drei wichtigsten Punkte, die wir tun sollten, damit wir hier schneller vorankommen?
Relativ einfach, ja. Alle Möglichkeiten nutzen, um den Energieverbrauch zu senken durch Einsatz von modernen, bereits jetzt existierenden Ideen, wie zum Beispiel Frequenzumrichter für Elektromotoren. Zweitens, Energie wieder benutzen, so wie es möglich ist, wie wir heute ausgeführt hatten. Drittens, den Rest mit erneuerbarer Energie versorgen und dann auch darauf zu achten, dass wir genügend Energiespeicher haben. Es ist ja nicht so, dass das Wirtschaftsministerium oder Robert Habeck nicht schon öfter auch in Dänemark war. Ne? Wie Sie sich vorstellen können, er wohnt ja auch in Flensburg. In der National Energy Agency Konferenz in Sonderborg vor 2 Jahren war sehr viel Politik da aus allen Ländern. Und Fatih Birol hat zum Beispiel die Stadt Sonderborg zur Welthauptstadt der Energieeffizienz ernannt. Also man kann das alles besichtigen. Wir stellen erfreulicherweise fest, dass es viele Politiker aus allen Ebenen, kommunale, Länderebene, auch übergreifend gibt, die interessiert sind. Ich stelle mir vor, dass die Umsetzung nicht einfach ist, weil es natürlich vielfältige Interessen gibt und es geht häufig auch um Geld. Aber ich glaube, im Wirtschaftsministerium, im jetzigen, ist es sehr wohl bekannt.
Ja, muss ich trotzdem mal jetzt nachhaken, weil Dänemark mag ein Vorbild sein, aber Dänemark hat ja mit Deutschland gemeinsam auch die höchsten Strompreise. Also es ist ja so, dass, und schon vor dem Krieg in der Ukraine, also es ist ja nicht so, dass wir hinterher in einer Welt sind, wo Energie günstig ist.
Das ist richtig. Aber das spricht dann noch viel mehr dafür, dass man erstmal versucht, Energie einzusparen. Damit müssten sich ja eigentlich Investitionen zum Einsparen von Energie noch viel mehr rechnen und spezielle Investitionen zum Wiederauffangen von Energie, die man bereits in Wärmeenergie umgesetzt hat. Dänemark ist, obwohl es ein Hochlohnland ist und obwohl es relativ hohe Energiepreise hat, durchaus konkurrenzfähig durch andere Maßnahmen. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum man das nicht auch in Deutschland machen kann.
Durch Einsparung. Im Prinzip durch das Recyceln von Energie, würde ich es mal nennen, sozusagen, als Titel für unser Gespräch.
Genau. Wir können nicht genügend erneuerbare Energie für alle Prozesse generieren, wie wir sie heute durchführen. Das ist ganz klar. Ne? Irgendjemand hat mal gesagt, wenn wir alle unsere Energie, auch die für den Transportbereich, erneuerbar produzieren müssten, würden wir jeden Quadratkilometer eine Windkraftanlage haben in Deutschland. Das ist relativ unrealistisch. Ne?
Und selbst dann hätten wir es nicht immer, weil wir wissen, wir müssen speichern, weil der Wind eben auch nicht immer bläst. Genau.
Und wenn Sie dann die Energieeffizienz abziehen, ja, die den gesamten Energiebedarf vielleicht 30-40% weniger werden lässt, wenn wir alle Methoden anwenden und die Recovery, dann sind Sie irgendwo unter 50%. Dann können Sie, wenn man mal das Thema Speicherung außen vor lässt, ja, schon einen großen Teil decken, ohne dass Sie mehr produzieren.
Herr Fischer, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführung.
Ich danke Ihnen.
Das ist ja mal was Positives. Wissen Sie, mein Podcast, ich habe ja so einen Ruf, mein Podcast wäre immer so kritisch und so negativ. Das war mal Positives. Wir haben gesehen, es geht. Wir müssen das im Prinzip entsprechend anpacken. Vielen
Absolut.
Dank.
Absolut. Ich danke Ihnen.
Soweit mein Gespräch mit Jürgen Fischer. Wo wir schon beim Thema Wärme sind, lohnt es sich, auf eine weitere Technologie zu blicken. Nämlich auf die Möglichkeit, Prozesswärme oder auch Kälte aus Sonnenkraft zu erzeugen.
Bislang war es für industrielle Anwendungen oft nicht möglich, vollständig auf nachhaltige Wärme umzusteigen. Technologien wie Geothermie oder Solarflachheizkessel mit einem Temperaturbereich von bis zu 120 Grad sind nicht in der Lage, die notwendige Wärme für einen großen Teil der industriellen Prozesse bereitzustellen. Durch die Optimierung der Technik, in der das Sonnenlicht konzentriert wird, sind Solarspiegel in der Lage, Wärme von bis zu 400 Grad zu erzeugen. Dies ist ausreichend, um die meisten Produktionsprozesse zu unterstützen, ohne Kompromisse bei der Nachhaltigkeit einzugehen. Dabei haben die Solarspiegel minimale Auswirkungen auf die Umwelt. Die Auswirkungen von Aztec-Solarspiegeln auf die Umwelt sind nahezu nicht vorhanden. Die Anlagen sind völlig geruchlos, geräuschlos und bewegen sich extrem langsam. Bei Regenwetter können die Spiegel vertikal ausgerichtet werden, sodass der gesamte Boden den Regen aufnimmt. Der Schatten, der von den Parabolrinnen geworfen wird, entspricht natürlichem Schatten von Bäumen oder Sträuchern.
Ein führender Anbieter dieser Technologie ist die belgische Firma Aztec. Vertreter im süddeutschen Raum ist Werner Langbauer, mit dem ich über die Technologie gesprochen habe. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Werner Langbauer komme, noch kurz dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Werner Langbauer zum Thema Solarthermie.
Werner Langbauer ist Vertreter des auf Solarthermie spezialisierten belgischen Unternehmens Aztec in Süddeutschland. Das Unternehmen bietet solare Verbundlösungen für Industrie und Kommunen. Dabei geht es um Lösungen zur Dekarbonisierung von Wärme ab 60 Grad bis 400 Grad in Kombination mit effizienter Abwärmenutzung. Wichtigster Bereich ist die Parabolspiegel-Solarthermie, welche Erdgas und Heizöl sehr kostengünstig durch Sonnenwärme ersetzen kann.
Sehr geehrter Herr Langbauer, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, ich freue mich sehr, bei Ihnen dabei zu sein.
Herr Langbauer, Sie sind jemand, der mitarbeiten möchte an der Welt, der zukünftigen Welt, der Klimaneutralität, der CO2-neutralen Welt, aber mit was ganz anderem. Alle reden immer von Solarzellen auf dem Dach, aber Sie sagen, nein, wir sollten eigentlich das ganz anders machen, wir sollten eigentlich Wärme erzeugen mit Parabolspiegeln. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was die Firma macht, für die Sie arbeiten und was das überhaupt mit der Klimapolitik zu tun hat.
Ja, zunächst einmal, es gibt keine Klimawende ohne die Wärmewende. Das ist allen klar. Dass wir Photovoltaik brauchen und andere Hybridtechnologien in der Solartechnologie, das ist auch klar. Nur, wofür ich argumentieren möchte, das ist die Parabolspiegelanlage als großer Hebel für die Wärmewende, die einfach ganz einfach übersehen wurde. Diese Technologie wurde bis dato, eigentlich so dieses Jahr, verändert sich ziemlich viel. Ich merke das auch letztes Jahr schon, dass da jetzt Bewegung reinkommt. Aber diese Anlage wurde immer verortet irgendwo in Afrika. Da gibt es auch große Projekte. Also in Marokko das NOR-Projekt zum Beispiel. Also das sind Gigaprojekte mit Parabolspiegelanlagen. Dort wird Strom erzeugt. Aber die Parabolspiegelanlage macht ja erstmal Wärme. Und das ist das Entscheidende für uns in Deutschland, in Mitteleuropa, aber auch Südeuropa. Wir brauchen relativ viel Wärme zum Heizen für die Gebäude, kommunale Wärmeversorgung, aber auch in der Industrie ist ein gigantischer Wärmebedarf. Und die Wärme macht ja im Endenergieverbrauch mehr als 50% aus bei uns in Deutschland. da spielt jetzt eben die Parabolspiegelanlage eine große Rolle. Das ist nicht nur meine Meinung, nicht nur die Meinung der Firma, für die ich arbeite. Das ist ein belgisches Familienunternehmen, die Firma Aztec, die übrigens auch mit ihren Tochterfirmen schon Jahrzehnte mit führenden Solarthermie-Forschungsinstituten zusammenarbeitet und kooperiert, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder Fraunhofer. Da gab es ja auch eine sehr interessante Studie 2021, die auch viele Politiker zum Aufwachen gebracht hat, weil es eben, wie gesagt, auf Bundesebene und auf Landesebene bisher noch nicht gesehen wurde, welches große Potenzial hier besteht.
Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was es ist. Also sind es im Prinzip, ich habe mir die Bilder angeschaut, das sind so Art Röhren, sage ich jetzt mal, so Spiegelröhren, die der Sonne folgen. Die steht auf dem Feld, so keine Ahnung, 1,50 Meter über dem Boden steht es auf dem Feld und das sind so Röhren. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, in einfachen Worten, so für Betriebswirte wie mich, die von Technik keine Ahnung haben, was da eigentlich passiert.
Gerne. Wir sind ja nicht im Fernsehen und da muss man es irgendwie visualisieren. Ist relativ einfach. Also diese großen Parabolspiegelanlagen haben einen Durchmesser. Also man stelle sich einfach mal eine Dachrinne vor. Dachrinne kennt jeder. Wenn man die innen verspiegelt und hält die in die Sonne, dann wird jeder Sonnenstrahl in die Mitte gelenkt, in den sogenannten Brennpunkt. Und wenn man jetzt diese Dachrinne 6 Meter im Durchmesser macht und 150 Meter lang, dann ist das ein ordentliches Gerät, das unglaublich viel Wärme erzeugt. Und diese ganze Wärme entsteht im Brennpunkt. Also über die 150 Meter Länge dieser Parabolrinne, wie man auch sagt, entsteht die ganze Hitze im Brennpunkt. Und genau da ist ein Absorberrohr an ganz dünnen Halterungen aufgehängt. Und das ist in einem Vakuum. Das ist ein Glashüllrohr und in dem Glashüllrohr ist ein Vakuum. Auch dieses Rohr ist eben 150 Meter lang. In diesem Vakuum in der Mitte ist der Absorber. Das ist ein Hightech-Absorber, der die ganze Wärme komplett aufnimmt. Und der Clou ist, wir können hier...
Ist es eine Flüssigkeit oder was ist das? Was
genau. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Absorbermöglichkeiten. Thermofluid, was da drinnen durchfließt. Entweder Thermoöl. Wir verwenden, da gibt es jetzt auch mineralische Thermoöle, die sehr kritisch sind, die man dann auch in Wasserschutzgebieten nicht einsetzen darf. Wir haben uns für ein Thermoöl entschieden, das organisch, rein pflanzlich ist. Also das ist auch in kritischen Regionen anwendbar. Das ist die eine Möglichkeit, dieses organische Thermoöl, dass das da durchfließt und bis zu 400 Grad der Wärme aufnimmt. Die zweite Möglichkeit, das ist auch eines von vielen Patenten der Firma Aztec, dass wir mit Wasser arbeiten können, das heißt Direktverdampfung. Wir können, wenn man da Wasser durchleitet und diese riesige Hitze draufkommt, verdampft das Wasser. Und wir haben ja in Deutschland sehr, sehr viele Dampfnetze. Auch kommunale Wärmenetze, aber vor allem die Industrie läuft ja mit Dampfnetzen auf hohen Temperaturen bei 150 bis 300 Grad. Wir haben also die Möglichkeit, entweder Thermoöl zu verwenden oder Wasser. Je nach Anwendungsfall wird das ermittelt.
Okay, also Klartext, Sonne scheint in die Rinne bündelt das Licht auf einen Punkt, an dem Punkt fließt eine Flüssigkeit entlang, entweder Wasser oder dieses Öl, dann wird quasi damit Wärme erzeugt und verwendet, entweder als Dampf oder eben dieses Öl fließt weiter und wird wahrscheinlich über einen Wärmetauscher irgendwie Wärme wieder an was, keine Ahnung, an die Heizung abgeben.
Genau so ist es.
Rechnet sich sowas? Ich meine, ich brauche ja eine Fläche, ich muss eine große Fläche wahrscheinlich bebauen. Und wie steht es eigentlich da zu den traditionellen Art und Weisen, Wärme zu erzeugen? Weil normalerweise gehe ich davon aus, um Wärme zu erzeugen, verbrenne ich Gas oder Öl oder Kohle.
Ganz genau. Vielleicht noch kurz zur Entstehungsgeschichte. Diese Technologie ist über 100 Jahre alt, ist auch eine uralte deutsche Erfindung, die in Nordafrika damals in Kolonialgebieten eingesetzt wurde. Heutzutage haben wir das Ding so weit entwickelt, dass es einen Wirkungsgrad von über 70% hat. Und wenn wir mit der Photovoltaik vergleichen, die dabei ungefähr 20% liegt, dann ist das mehr als das Dreifache, was wir an Wirkungsgrad hier haben. Und das bedeutet wiederum auch kostengünstig Wärme erzeugen zu können. Um es beim Namen zu nennen, wir können bis zu 400 Grad und das ist eben das Entscheidende, dass wir Hochtemperaturwärme erzeugen können und damit auch die Industrie bei der Wärmewende unterstützen können. Und das für Preise. Wir liegen so bei den vielen Angeboten, die wir jetzt im letzten Jahr abgegeben haben, wo der richtige Run jetzt oder einfach das Aufwachen kam. Da liegen wir bei Preisen von 4 bis 8 Cent pro Kilowattstunde.
Ist es mit Subventionen oder ist das ohne Subventionen?
Das ist mit Subventionen, Herr Dr. Stelter. Es ist natürlich von den Subventionen abhängig, wie sich der Preis, der Endpreis gestaltet. Aber diesen Preis, den ich jetzt genannt habe, der ist sogar investitionsfrei. Wir haben einen großen Fonds, der uns die Anlagen finanziert, für den Kunden finanziert, dass der Kunde kein Geld in die Hand nehmen muss. Da steckt also auch noch Finanzierungsleistung dazwischen. Und trotzdem dieser günstige Preis. Da sind Experten oft am Staunen, wenn sie das hören, dass wir für roundabout 5 Cent pro Kilowattstunde so hohe Temperaturen in einem sehr hohen Leistungsbereich erzeugen können.
Herr Langbach, ich bin ja persönlich, das wissen meine Podcast-Hörer auch, ich bin nicht so großer Fan von so Subventionen und allem drum und dran. Und vergesst mal Ihren Fonds. Wenn ich jetzt wirklich hingehe und sage, ich bin jetzt eine Firma und ich mache eine Investitionsrechnung und habe jetzt im Prinzip die Möglichkeit, Öl, Gas, was ich zu verbrennen, oder ich kaufe mal einen Parabolspiegel, Sonnenkraftwerk. Und ich meine, ich bekäme keine Subvention. Wie schaut es denn dann aus? Beziehungsweise man kann ja umgekehrt sagen, ab welchem CO2-Preis rechnet es sich denn auch ohne Subvention?
Tja, das ist natürlich die Vergleichsrechnung. Heutzutage muss ja jeder mit der Technologie vergleichen, die jetzt verfügbar ist. Und wenn wir da die berühmten Wärmepumpen im Vergleich nehmen, da liegt die Industrie dann ganz schnell auch mit Förderungen bei 10 bis 15 Cent, also mal schnell beim 2- bis 3-fachen von unserem Preis. Das heißt, es würde sich auch, wenn man ehrlich rechnet, jetzt schon lohnen, auch ohne Förderungen, diese Anlage zu betreiben. Aber wie bei jeglicher Technologie geht es ja um den Skalierungseffekt. Wenn man mit kleinen Produktionen anfängt, ist man relativ teuer. Wenn man das jetzt multiplizieren kann, und das ist auch eben meine Motivation, hier richtig Bewegung in diese Szene zu bringen und dieses große Potenzial bekannt zu machen, dass es viele nutzen und dann entsprechend die Produktion sich verzehnfachen, verhundertfachen, vertausendfachen kann, und entsprechend die Preise deutlich sinken und wir dann auch völlig ohne Subventionen hervorragende Wärmepreise abgeben können.
Und das auch in Deutschland, obwohl in Deutschland die Sonne weniger scheint als in anderen Ländern. Und wir haben ja das Thema, das wäre gut, wir haben ja zwei Themen. Zum einen im Dunkeln erzeugen sie auch keine Wärme, gehe ich mal von aus, weil die Sonne ja auch nicht scheint bei ihren Anlagen. Und zum anderen, gerade wir sind jetzt im Januar, wenn man so Januar hat, und das ist jetzt gut, heute scheint mal die Sonne, aber wenn es normalerweise so ein sonnenarmer Januar ist, erzeugt es ja nicht so viel. Also sie brauchen ja trotzdem, auch wenn sie ihre Anlagen haben, ein Backup. Oder wir reden eigentlich von der Wärmeerzeugung im Sommer.
Richtig, vorwiegend im Sommer. Also das ist ein langer Sommer, weil der fängt im Frühling an und hört im Herbst auf, wo bei uns wirklich sehr viel rauskommt. Natürlich Maximum im Sommer. Im Winter ist es natürlich sehr schwach. Das heißt, wir können nicht 100%, außer wir haben Abnehmer, Beispiel Mälzereien, die einen Temperaturbedarf von unter 100 Grad haben. Dann können wir die auch schon bekannt gewordenen Erdbeckenspeicher, vor allem aus Dänemark sind die bekannt, wo ja Dänemark die komplette kommunale Wärmeversorgung mit diesen Erdbeckenspeichern gelöst hat. Das sind Saisonalspeicher. Man kann also das Solarfeld etwas größer machen, als man es eigentlich bräuchte, und pumpt dann im Sommer den Überschuss in diesen Erdbeckenspeicher. Das sind Wasserspeicher, die mit Isolationsfolie abgedeckt sind, riesengroße Teile, und nutzt dann im Winter, die gehen bis 95 Grad Celsius, und nutzt dann im Winter die dort eingespeicherte Wärme. Und da kann man dann auch solare Deckungsgrade, nennen wir das, also wie viel können wir von dem abdecken, was der Kunde braucht, da können wir bis zu 100% kommen. Das geht aber, wie gesagt, nur bis 100 Grad. Wenn es drüber geht, verwenden wir andere Speicher. Das sind Druckwassertanks, weil genau wie Sie sagen, in der Nacht scheint keine Sonne. Jetzt haben wir aber sehr viele Industrieunternehmen, die haben Dreischichtbetrieb. Die produzieren 24/7. Die sagen, naja, wenn mal ein Tag bewölkt ist, dann steht das Ding, in der Nacht steht es ja sowieso. Was machen wir? Dann installieren wir entsprechende Thermospeicher, Hochtemperaturspeicher, die halt nur mehrere Tage abdecken können, aber jetzt nicht eine ganze Saison, also den Überschuss vom Sommer in den Winter rüberziehen können. Und da können wir dann durchaus, ich glaube, wenn mal eine Woche komplett bewölkt ist, dann hört auch dieses Szenario mal auf und dann braucht es auch ein Backup. Also das ist die Antwort auf Ihre Frage. Ja, größtenteils kommen wir nicht ohne Backups aus, aber dann macht es ja durchaus Sinn, wenn man jetzt die Möglichkeiten, die man hat, vergleicht und sieht, mit der Parabolspiegelanlage habe ich einen wesentlich günstigeren Wärmepreis als mit den anderen Technologien. Dann mache ich halt so viel wie geht mit der Parabolspiegelanlage und dann mit den teureren Backup-Technologien, also wir nennen das Hybridisieren, dann den Rest vom Jahresbedarf.
Wie ist denn so der, ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen über die Möglichkeiten, das leuchtet mir alles ein. Wie ist denn so der Flächenbedarf? Weil wir wissen ja immer Diskussionen, wenn ich jetzt einen Gasboiler habe, habe ich ganz geringen Flächenbedarf. Ich habe eine Leitung, die ins Haus kommt und dann, ja, wenn ich da irgendwie mit Öl, dann brauche ich noch ein Lager, dann habe ich schon ein bisschen mehr Flächenbedarf und Kohle noch einen höheren Flächenbedarf. Wie ist denn der Flächenbedarf bei Ihnen? Ich meine, müssen Sie da, keine Ahnung, Tausende von Quadratmetern zustellen für so einen Verbraucher? Oder ich weiß nicht, ob Sie es machen können. Oder wenn Sie mit Fernwärme eine Ortschaft versorgen wollen mit, was weiß ich, 20.000 Einwohnern, wie viel, gibt es überhaupt noch eine Wiese drumherum? Oder ist dann die Ortschaft umgeben nur noch von den Parabolspiegeln?
Also zum Ersten geht es uns natürlich genauso wie den anderen Solartechnologie-Leuten, also ob es die Photovoltaik ist oder andere Solartechnologien, die brauchen Fläche. Also man sieht ja diese Flächenversiegelungen, was bei uns nicht der Fall ist, da gehe ich gleich noch drauf ein. Was ja ein großer Kritikpunkt ist jetzt bei den Großflächen-PV-Anlagen und auch bei den Großflächen-Solarthermie-Anlagen mit Flachkollektoren. Da werden die dicht an dicht gebaut und versiegeln die Fläche und dann gehen die Naturschützer auf die Barrikaden und sagen, ja, erstmal versiegelt ihr uns die Fläche und dann werden die Dinge auch noch so heiß im Sommer, dass die Insekten verbrennen. Also wir haben da mehrere Negativpunkte. Bei uns sieht das etwas anders aus, weil wir bei der konzentrierenden Solarthermie, die sich ja übrigens auch bewegt, also diese große verspiegelte Dachrinne bewegt sich und folgt ja dem Sonnenstand. Die steht morgen, zeigt die Richtung Osten und gegen Abend zeigt die dann Richtung Westen. Das heißt, die bewegt sich so ähnlich wie ein Baum im Schattenwurf und dass die Reihen, die da nebeneinander stehen, diese 150 Meter oder wie auch immer lang die sind, dass die sich nicht verschatten, wenn es morgens, wenn die Sonne ganz tief steht und abends ganz tief steht, dafür brauchen wir Abstände. Und auf was ich hinaus will, ist, dass wir naturgegeben, trotz der hohen Ausbeute, was ja die Studie vom DLR 2021 auch gezeigt hat, dass wir so ab 70 Grad Celsius Nutztemperatur effizienter sind als die anderen Solarthermiesysteme, so ist bei uns naturgegeben der Abstand da, den wir brauchen, von Reihe zu Reihe. Und das ist, was den Naturschützern gefällt und das ist auch, was ein völlig neues Potenzial eröffnet. Ihre Frage, ja, wir brauchen Fläche. Ohne Fläche geht's nicht. Wir müssen aufs Freiland, weil das große, schwere Anlagen sind, die aber größtenteils unterirdisch eben verankert sind, in der Optik jetzt auch kein unansehnliches Bild bieten. Sie haben auch sonst keine Einflüsse. Sie blenden übrigens auch nicht, weil die Spiegel ja die Sonnenstrahlen alle in den Brennpunkt leiten und alles vom Absorber absorbiert wird. Daher gibt es auch keine Blendwirkung. Aber jetzt haben wir den großen Vorteil mit den Reihenabständen, die wir übrigens auch definieren können. Also da gibt es einen Mindestabstand, dass sich Reihe 1 mit der Reihe 2 ganz früh am Morgen und ganz am Abend nicht verschattet vor Sonnenuntergang. Wir können den aber auch vergrößern. Da sind wir gerade in Gesprächen, ganz interessante Gespräche auch mit der Universität Weihenstephan-Triesdorf, wo wir mit den Professoren dort gerade am Diskutieren sind, welche optimale Nutzung wir denn zwischen den Spiegelreihen einsetzen können. Also landwirtschaftliche Nutzung. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Eigentlich sind es zwei Felder. Das eine ist, einfach nur eine Wildblumenwiese zu machen. Wir brauchen ohnehin Insektenhabitate. Dann kann man hier ein neues Insektenhabitat schaffen mit dem ganz normalen, relativ kleinen Abstand der Reihen. Wenn aber jetzt hier landwirtschaftliche Nutzung ist, beispielsweise, da ist eine große Brauerei, die möchte jetzt so eine Anlage haben. Die haben daneben aber den Vertragsbauern, der die Gerste anbaut. Dann sagt er, ja, wollt ihr mir jetzt die Fläche wegnehmen? Das ist aber nicht nett. Dann sagen wir, nee, wollen wir die nicht wegnehmen? Wir vergüten dir das, was du verlierst, aber das ist nicht so viel, weil du brauchst uns nur sagen, wie groß die Reihenabstände sein müssen, dass du mit deinen großen Maschinen da durchfahren kannst. Und dann kann man die sogenannte Agri-Parabol realisieren, also die Landwirtschaft zwischen den Parabolspiegelreihen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die auch noch nicht wirklich beleuchtet wurden. Und wir gerade jetzt dabei sind, mit eben Forschungseinrichtungen wie Weihenstephan das genauer zu untersuchen, weil die uns auch gesagt haben, wir haben in der Landwirtschaft ein Problem durch den Klimawandel. Es gibt so viele Nutzpflanzen, die bis vor ein paar Jahren noch gut funktioniert haben mit Erträgen und die jetzt Sonnenbrand bekommen, die mit Dürreperioden zu kämpfen haben und wo die Erträge in den Keller gehen. Und wenn wir die zwischen die Parabolspiegelreihen setzen, die ja doch ziemlich hoch sind dann, wenn die sich drehen, dann haben wir weniger Bodenverdunstung. Wir haben eine Wechselbeschattung am Boden, finden auch die Naturschützer ganz toll. Die Landwirte sagen auch, also, und das sagt Weihenstephan eben, diese speziellen Pflanzen, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, welche da optimal reinpassen. Der Weinbau zum Beispiel kriegt ein großes Problem mit der zunehmenden Hitze, mit diesen extremen Hitze- und Dürrewellen. Und da haben wir dann nicht mehr dieses große Flächenkonkurrenzproblem, weil besagte Brauerei kann dann zu dem Gerstenbauern sagen, wir machen da große Abstände, so wie du die haben willst, und dann verlierst du vielleicht von deiner Fläche 20-25%, und das vergüten wir dir wieder ordentlich. Dann haben wir eine Win-Win-Situation.
Das klingt ja alles ganz gut. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, ich habe zwei Fragen. Zum einen, wie groß schätzen Sie denn das Potenzial eigentlich der Anwendbarkeit in Deutschland? Ist das ein Thema, was immer so ein Nischenthema bleiben wird, oder ist es eigentlich wirklich ein Thema, was viel mehr im Fokus sein sollte, weil es einen großen Teil unseres Energiebedarfs adressieren könnte?
Ja, definitiv, Herr Dr. Stelter. Also, um das Potenzial mal ganz grob so über den Daumen zu peilen, da wir ja in Deutschland vom Endenergieverbrauch mehr als 50% Wärmebedarf haben, ist dieser Bedarf gigantisch. Dieser Wärmebedarf, der ist ja sowohl Prozesswärme für die Industrie als auch Raumwärme für große Gebäude, auch für Städte.
Wobei wir natürlich den Wärmebedarf zugegebenermaßen im Winter haben, mehr nicht? Und wo wir gesagt haben, da erzeugen die Anlagen auch weniger. Das will man natürlich ja schon dazu sagen. Also,
das ist richtig. Aber genau beim kommunalen Wärmebedarf, der ja gigantisch ist in ganz Deutschland, können wir Erdbeckenspeicher, Saisonalspeicher einsetzen und können damit hocheffizient den Sommerüberschuss in den Winter rüberholen und damit praktisch auch grüne Wärme im Winter liefern. Und insgesamt können wir zwischen 10-20, eventuell sogar 25% des Wärmebedarfs mit Parabolspiegelanlagen lösen. Und wohlgemerkt hocheffizient. Also wenn man sich alle Interessierten, die können sich gerne mal diese Studie anschauen, die das DLR mit Fraunhofer und der Uni Stuttgart 2021 ausgearbeitet hat. Das war nämlich genau dieser Auftrag, herauszufinden, welche Rolle verschiedene Solarthermiesysteme für die Wärmewende bei uns spielen können. Also, und nicht nur in Deutschland, sondern die haben das für Mitteleuropa beleuchtet. Und da war die Überraschung ziemlich groß, dass so ab 60-70 Grad Celsius Nutztemperatur das effizienteste System und auch das kostengünstigste System die Parabolspiegelanlage ist. Und wenn man jetzt noch dieses Potenzial sieht von bis zu 20%, also das ist wirklich ordentlich. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gesehen, dass diese Annahme All Electric mit den Wärmepumpen, eine riesige Flotte quer durch Deutschland von Wärmepumpen löst das Problem. Da sehen wir, dass das nicht funktioniert, weil wir jetzt schon einfach mit der elektrischen Netzversorgung nicht mehr hinterherkommen. Und das wiederum, wenn man jetzt mit Wärmepumpen arbeitet, dann erzeugt man ja mit elektrischer Energie Wärme. Und das belastet das Netz. Wenn man aber jetzt großflächig Parabolspiegelanlagen einsetzt und danach auch noch intelligent schaut, wo sind denn ideal geeignete Flächen? Das können Deponieflächen sein, das können nicht gut nutzbare Flächen sein, wie Überschwemmungsflächen, die an Flüssen entlang gehen oder an Seen oder verschiedene nicht wirklich gut nutzbare Flächen, die aber in der Nähe von großen Siedlungen stehen oder von Industriegebieten. Und dann kann man die primär nutzen und kann damit wirklich einen großen Hebel setzen, der bis jetzt, wie gesagt, noch so gut wie gar nicht berücksichtigt wurde.
Das heißt, wo jetzt ja gerade die Bundesregierung gesagt hat, es muss jetzt eine kommunale Wärmeplanung geben. Ich spinne jetzt einfach mal. Also Sie sitzen da im schönen Bayern. Also wenn jetzt bei Ihnen das Dorf in der Gegend muss eine Wärmeplanung machen, dann würden Sie sagen, liebe Freunde, bevor ihr jetzt hier sagt, wir haben ja nichts, rechnet doch mal durch, was es kosten würde, so eine Parabolspiegelanlage aufs Feld vom Ort zu stecken, gepaart mit dem Speicher, also diesem Erdspeicher, gepaart natürlich mit dem Leitungssystem. Sie müssten im Prinzip ein Fernwärmeleitungssystem bauen. Und dann kann man sich das durchrechnen und kann sagen, wie rechnet sich das verglichen mit anderen Maßnahmen?
Genau da sind wir dabei. Mit vielen Gemeinden sind wir jetzt im Austausch, erstellen konkrete Angebote mit Energieplanungsagenturen, weil das macht ja nie eine Gemeinde selbst oder die Stadtwerke. Die beauftragen ja dann Energieplanungsbüros, mit denen arbeiten wir zusammen. Und auch da war für uns die Überraschung groß, wenn wir mit denen ins Gespräch kamen, dass die nicht auf dem Schirm hatten. Alle kannten die Parabolrinne. Parabolspiegel, ja, die machen richtig heiß, aber doch in Afrika. Und die wussten eben nichts von dieser Studie vom DLR, selbst die Fachexperten. Und mit denen rechnen wir jetzt. Modelle für in Bayern, ich bin ja zuständig für ganz Süddeutschland und auch für ganz Österreich. In meinem Zuständigkeitsgebiet haben wir da jetzt eine große Anzahl von Stadtwerken und auch von Energieplanungsagenturen, wo wir für kommunale Lösungen gerade Angebote und Vorschläge erarbeiten.
Jetzt bin ich jetzt schon noch mal neugierig. Ich meine, wahrscheinlich wissen Sie es jetzt noch nicht, Herr Langbauer. Vorher haben Sie gesagt, naja, wir haben so 4 bis 8 Cent Kilowattstunde. Wenn ich jetzt aber durchrechne, wenn ich das ganze System jetzt durchrechne, also ich mache die Parabolspiegel, ich mache den Speicher, ich mache die Leitungen. Was heißt denn das dann hinterher? Ich meine, verglichen mit den heutigen Heizkosten, ist das eine Verdoppelung, eine Verdreifachung? Was muss man da rechnen, so größenordnungsmäßig?
Das ist definitiv die günstigste Möglichkeit, Wärme zu erzeugen. Das sieht man in Dänemark. Also Dänemark zum Beispiel hat es ja geschafft. Die sind ja komplett grün in der Wärmeversorgung und haben einen Endverbraucher-Wärmepreis von rund um die 5 Cent pro Kilowattstunde. Und das können wir auch. Das ist bei uns auch möglich, weil Dänemark liegt ja nördlicher, hat weniger Sonnenausbeute als wir in Deutschland. Die Hälfte Deutschlands Richtung Süden hat ja enorme Ausbeuten im Solarbereich, aber auch im Osten, also Rostocker Gegend da oben, sind auch enorme Einstrahlungs-, man sieht das ja von den Satellitendaten, wie die Einstrahlungspotenziale sind. Und das heißt, wir liegen da im Vergleich zu Dänemark noch ein gutes Stück besser. Es ist, wie gesagt, nur die Frage des Skalierungseffekts, wie man das anpackt. Wärmepumpen definitiv teurer, Geothermie eine große Chance, aber auch ein großes Risiko. Da stehen wir natürlich jetzt im Austausch, immer oder auch im Vergleich, ist ja auch völlig legitim. Müssen die ja auch alle machen, weil wenn ein Auftrag von der Kommune kommt an ein Energieplanungsbüro, dann sagen die, wir wollen die verschiedenen Möglichkeiten verglichen haben. Wenn wir jetzt die Geothermie anschauen, wenn da wirklich ein großes Vorkommen ist, da können wir nicht mithalten. Also wenn da hohe Temperatur und große Wärmemengen erschlossen werden können, dann ist das definitiv die günstigste Version der Wärmeversorgung. Aber davor steht auch ein großes Risiko, weil das sind ja millionenteure Bohrungen und man weiß vorher nicht wirklich, was dann dabei rauskommt, wie ergiebig das ist oder welche Temperatur dann wirklich nutzbar ist, das kann man vorher nicht sagen. Dann gibt's noch das Holz. Und das ist ja schon ein bisschen wie Fred Feuerstein. Ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen, aber weil es ja viele Holzabfälle gibt, reelle Holzabfälle, Totholz, was ja verwertet werden muss. Aber was eine Untersuchung von Robin Wood gezeigt hat, diese Organisation, die sich eben genau mit der Thematik befasst, Stichwort Holzmafia, nicht klar deklarierbare Importe von weltweit und auch in den Lägern in Deutschland bestes Nutzholz. Also nichts mit Abfallholz und Totholz, sondern bestes Nutzholz, das eigentlich in den Bau gehen sollte und da nicht verbrannt werden soll. Also das ist jetzt so eine Schattenseite, wo ich nicht meine Hand ins Feuer legen kann. Das habe ich halt als Informationen bekommen. Auf der anderen Seite ist auch diese Ressource, das weiß jeder Forstwirt, begrenzt. Also wir können den Wärmebedarf in Deutschland nicht mit Holzverbrennen lösen. Dann haben wir noch die Preisrallye, dass das ja auch ähnlich wie im Strommarkt und im Energiemarkt einfach Ups und Downs sind, die man nicht vorhersehen kann. Und wenn die Nachfrage beim Holz sich verknappt, wird der Preis ganz ordentlich anziehen. Und Holzverbrennung ist übrigens ja auch keine CO2-Verhinderung, so wie wir das machen, sondern erstmal emittiert man ja CO2, wenn man es verbrennt. Und dann muss es über nachwachsende Bäume wieder eingefangen werden. Also das ist jetzt eine Thematik, die begrenzt ist und die schon ziemlich ausgeschöpft ist. Also die Geothermie, wenn das funktioniert, gut, dann haben wir auch die Wärmepumpen noch. In der Industrie gibt es ja jetzt mittlerweile auch Hochtemperatur-Wärmepumpen und mit all diesen Systemen werden wir verglichen. Es ist nicht immer, dass die Parabolrinne die beste Lösung ist. Das ist auch ganz klar. Aber ich plädiere nur an die Politik und auch an die Industrie und es ist einfach ein Mangel an Wissen und ich plädiere nur dafür, sich das einfach mal anzuschauen.
Das verstehe ich schon, darum reden wir ja miteinander. Die Frage ist, wir haben jetzt ja einen grünen Wirtschaftsminister und wir haben noch die ganz erklärte Ziele und wir wollen hier klimaneutral und Vorbild und so weiter. Da verstehe ich das nicht, warum das in der öffentlichen Diskussion nicht so eine große Rolle spielt. Ich meine, wir haben das Heizungsgesetz, redet nur von Wärmepumpen, weil ich habe mir gerade so zugedacht, dass ich mir dachte, naja gut, irgendwann wird ein Chinese so ein Parabolspiegel-Dachrinne mir liefern, die sich automatisch ausrichtet. Dann kann ich sie am Dach wirklich als Dachrinne haben und kann mein eigenes Warmwasser erzeugen, spare ich ja auch Geld. Also die Frage ist für mich so ein bisschen, woran hakt das? Ist das wirklich nur Unwissenheit oder haben Sie keine richtige Lobby, dass Ihr Thema nicht so vertreten wird wie die Wärmepumpe und das Windrad?
Genau so ist es, Herr Dr. Stelter. Wir haben die Lobby nicht. Das ist einfach eine ganz kleine Szene, die sich jetzt entwickelt. Da gibt es ein paar große Player. Aber wofür ich auch gerne plädieren würde als Bayer und als Deutscher, dass wir in Deutschland hier diese Technologie, die ja ursprünglich eine deutsche Erfindung war vor über 100 Jahren, dass wir die hier ausbauen. Wir können hier Arbeitsplätze schaffen. Denn übrigens, wenn man solche Anlagen baut, mehr als 50% der Wertschöpfung ist vor Ort am Standort. Das ist ein Lobbythema, weil wir zu klein und zu schwach noch sind, im Gegensatz eben zu Wärmepumpenanbietern oder einfach den anderen Energielieferanten. Ja gut, und natürlich die Fossil, das hat man ja auf verschiedenen internationalen Großveranstaltungen gesehen in den letzten Monaten, wo hier die Kohle ist und wo hier die Power noch sitzt und wie stark auch noch dafür plädiert wird, nicht zu schnell aus den Fossilen auszusteigen. Ganz klar. Auf gut Deutsch, es fehlen uns die Mittel, um da richtig auf die Pauke zu klopfen. Würde das mal im ZDF am Samstagabend oder zu einer guten Sendezeit prominent diskutiert werden? Ich glaube, da wird sich viel ändern. Aber es ist einfach noch zu wenig bekannt und auch der Bundesregierung und den Landesregierungen zu spät erst diese Information zugekommen. Ich weiß jetzt nicht, wer die Berater sind, wie diese Strategie, die ja nicht ganz aufgeht mit All Electric und den Wärmepumpen und so weiter, wie die zustande kam, weil ich bin ja doch schon jetzt 7, 8 Jahre in der Branche mit diesen Anlagen und habe auch im Vergleich über die ganze Energieszene in den Expertenkreisen höre ich ja schon lange, einige Jahre, wo immer von dieser All Electric und Wärmepumpengeschichte diskutiert wurde, wo die Experten auch Lesch gesagt hat, das kann doch nicht aufgehen, vor allem nicht in der kurzen Zeit. Da müssen wir die Netze erstmal nachbringen und den ganzen Strom herbringen, um diese Armada von Wärmepumpen versorgen zu können. Wie gesagt, das kann ich nicht genau sagen, Herr Dr. Stelter. Ich kann nur sagen, was ich weiß, welches Potenzial diese Anlagen bieten. Und da müssen wir uns auch nicht verstecken, weil, wie gesagt, Zusammenarbeit mit DLR und mit so großen Instituten, die sich definitiv nicht irren können, auch Anlagen, die ja im Betrieb sind weltweit, wo man hinfahren kann, man kann sich das anschauen. Und jetzt entwickelt sich ja auch, man sieht es in Saudi-Arabien, in den arabischen Ländern, aber auch in Nordafrika, wo sich da große Player entwickeln, auch in Richtung Wasserstoffproduktion, wo die Parabolspiegelanlage auch eine große Rolle spielt. Allein das NOR-Projekt in Marokko, da werden riesige Anlagen gebaut, eben zur Stromerzeugung. Da macht die Parabolrinne erstmal 500 Grad heißen Dampf. Der geht dann auf Turbinen und da wird dann Strom erzeugt. Also im Ausland macht man es schon im großen Stil, bei uns noch nicht. Und da stelle ich auch ein großes Fragezeichen dahinter. Warum nicht? Weil informieren tun wir ja die Bundesregierung und die Landesregierungen schon seit Jahren. Und jetzt kommt da langsam Bewegung in das Ganze. Aber einfach noch viel zu langsam, wenn man das Potenzial gegenüberstellt, das da vorherrscht.
Aber jetzt haben Sie ja nicht das ZDF, aber Sie haben den Podcast Beyond the Office, ist auch nicht schlecht, der wird auch gehört.
Ist auch also schon
die, ja. Ich würde gerade sagen, vielleicht hat das ZDF, ich weiß, dass auch einige Redakteure des ZDFs meinen Podcast hören, vielleicht kommt er dann jemand mal auf die Idee und sagt, dazu machen wir mal einen Bericht. Herr Langbauer, vielen Dank für Ihren ermutigenden und erfrischenden Diskurs zum Thema Parabolspiegel Sonnenkraftwerke. Ich wusste es ja auch nicht, aber ich fand es total spannend und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und danke ganz herzlich für Ihre Zeit und vielleicht haben wir in den kommenden Jahren mal wieder die Möglichkeit, ein Update zu machen, wenn dann die ersten oder weitere Großanlagen in Deutschland in Betrieb gegangen sind, dann können wir darüber sprechen.
Sehr gern. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Stelter.
Soweit mein Gespräch mit Werner Langbauer. Das waren heute zwei, zugegeben zufällig ausgewählte Beispiele für innovative Ansätze, die einen Beitrag leisten können zum Thema Klimaschutz. Ich finde, die Beispiele zeigen schön, dass wir die Herausforderungen mit Technologie bewältigen können. Technologie ist die Antwort und nicht Verzicht. Bleibt mir, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.